Das Spiel des Jahres.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit der Spiele-Oma Grete und Daniel über die Nominierungen für das Spiel des Jahres. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's.
Heute bin ich wieder mal beim Daniel bzw. bei Spieleversum, einmal vertreten durch die Grete des Spieleversum.
Hallo.
Und einmal Games Days & More vertreten durch den Daniel.
Ja, hallo, grüß euch. Freut mich sehr, dass du wieder da bist, Michi.
Wir haben uns ja zusammengefunden, weil wir uns gedacht haben, wir reden ein bisschen über die Spielsituation, die es ergeben hat im Jahr 2020 bzw. 2021. Insbesondere natürlich akut der gerade aktuell bekannt gegebenen Nominierungen für
Kinderspiel des Jahres, Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres.
Mit was fangen wir da am besten an?
Man, dann mit den Kindern. Und die Kinder sind ja eigentlich eine wichtige Sache, eine wichtige Menschen, die dann für die Zukunft da sind. Mhm. Und da müssen gute Kinderspiele her, die aber eigentlich irgendwo, glaube ich, zu kurz gekommen sind, in meiner Sicht her.
Ja, sind 2020 bzw. 2021
also
Kinderspiele gekommen?
Ja, geben hat es definitiv was, aber wenn es Vergleich mit den normalen Jahren, wo wir halt also kein Coronavirus kennt haben und gehabt haben, würde ich auch sagen, dass um einiges weniger im Kinderbereich gekommen ist und dazu eigentlich auch die Promotion für Kinderspiele eigentlich kleiner war. Ja? Ich meine, als Händler kriegst du ja oft diese Kinderspiel-Promotion gar nicht so mit. Ja? Das spielt sich viel im Kinderfernsehen und Co. ab. Aber du hast die Auswirkungen. Der Klassiker ist nachher, da kommen bei mir die Kunden einer und sagen, meine Kids haben das Spiel gesehen und das will man ja haben.
Aber wir reden jetzt von Kindern ab 3 oder ab 6? Oder?
Ab Kindergartenanfang ist 3. Ne?
3 kommt sogar 2 sein manches Mal. Ja? Weil so gerade Kinderspiel des Jahres geht bis 6 herum. Genau. Ja? Und darf sich eigentlich darunter relativ frei bewegen. Aber in Wahrheit sind wir bei Kinderspielen in Wahrheit auch schon beim schwierigsten Thema in diesem Jahr bei Spiel des Jahres. Ja? Einfach, es ist nicht viel gekommen, das eine, wie gesagt, und zum anderen war halt relativ wenig Innovatives und Co. dabei. Ja, also, das war die Kategorie, wo man ich persönlich am schwersten da habe.
Ja, weil, ich selber habe mir schwer da, wo fängt das Kinderspiel an? Die Kinder sind halt anders geworden. Es gibt Kinder, die können es voll super spielen. Die sind ganz gut, aber die fallen glatt. Der 6-Jährige in 8 Jahre rein und sogar ein Stückchen Hecher. Und da gibt es leider Kinder, wo es versäumt worden ist, mit ihnen wirklich mit dem Kindergarten parallel auch daheim zu spielen. Und die, glaube ich, die Eltern, die fehlen, dass die in ein Geschäft gehen und sagen, mein Kind spielt das gern im Kindergarten. Ja, da brauchst du das dann du eh nicht. Ja, aber dass ich ein Spiel vertiefen kann, wenn ich es daheim spiele, macht ja auch viel her. Und der Spaß, ich spiele es jetzt mit Mama und Papa oder Großeltern, ist ja dann noch viel, viel mehr wert, als wir nur im Kindergarten. Und die fehlen eigentlich, die kommen wenig, gell?
Ja, ja, definitiv. Also, das höre ich auch im Geschäft ganz oft, wenn jetzt Leute da stehen und sagen, ja, wir haben, also der Bub sucht sich was aus, ja, und sagt, Mama, das will ich haben, das kenne ich vom Kindergarten. Was ist dann oft die Antwort mit, dann brauchen wir es eh nicht, dann hast du es eh im Kindergarten. Was ich manchmal schade finde. Demgegenüber kann ich aber Gott sei Dank auch die andere Richtung bestätigen. Es gibt Eltern, die bei mir im Haus stehen, die sich beraten lassen, dann zeigst du ihnen ein Spiel und sagst, das gibt's in jedem Kindergarten. Ja, nehmen wir mal einen Namen, genau. Sagen wir Obstgarten. Ja. Und Obstgarten ist in Österreich, glaube ich, wirklich in jedem oder zu 90% in den Kindergarten vorhanden. Ja. Und dann gibt's wieder eben Eltern, Gott sei Dank positiv gesehen, da ist das Kind noch nicht im Kindergarten und die sagen dann nehme ich das mit. Weil dann muss das einfach auch wirklich das richtige Spiel sein und dann passt es. Also es gibt schon gute andere
das
Tendenzen,
haben wir so. Ja. Das wäre gut.
Aber wenn wir dann heuer ein wenig auf Kinderspiele des Jahres losblicken, die Nominierungen, also sind ja mit Dragomino, Fabelwelten und Mia London. Einmal die drei Nominierten auf der Empfehlungsliste ist noch einiges mehr, wie Inspektor Nase, Captain Cooler, Memo Friends, Traumfänger. Ja. Und da sind wir dann dort schon, wo ich sage, überraschend. Ja. Also Dragomino war durchaus auch einer meiner Tipps bei den Kinderspielen, aber genau aus den gesagten Gründen vom Vorher, dass eigentlich nicht viel gekommen ist. Dragomino ist, wer im Familienspielbereich King Domino kennt, weiß, ja genau, King Domino war super, war Spiel des Jahres und hat super passt einfach. Ist auch heute noch ein gutes Spiel. Demgegenüber allerdings ist Dragomino nichts anderes wie eine Kinderausgabe der Familienversion. Und wo ich persönlich dann einfach ein bisschen kämpfe damit, dass ich sage mit, wie kann ich ein Spiel, das schon Familienspiel des Jahres worden ist, für ein Kinderspiel nominieren, nur weil es eine Kinderausgabe gemacht worden ist. Ist noch nie passiert, kann ich mich nicht erinnern in der Geschichte, dass wir sowas gehabt haben. Aber wenn ich das Spiel mag und sehr gut finde und es für Kinder einfach ein tolles Spiel ist. Ja. Aber wie gesagt, war auch einer meiner Tipps aus Mangel an Alternativen. Ja. Was war nur ein Tipp von uns, da haben wir Spiele im Spieleversum und Games Toys and More wenn geplaudert, da war ein Tipp zum Beispiel dabei mit Dodelido. Das war ab 6 Jahren.
Zum Beispiel. Das, war
das ist aber nicht einmal auf der Empfehlungsliste gelandet. Und das schmerzt dann einfach, wo ich sage, das ist ein lustiges Spiel, wo man kooperativ spielen, wo sich das Ei selbstständig bewegt. Ja, das rollt so einen Weg, aber
das,
genau. Und wir müssen den Weg immer wieder neu bauen, dass das Ei unten landet und nicht runterfällt. Und da, man denkt, das finde ich einfach von der Idee her doch ein bisschen spannend, weil es eigentlich mit dem bewegenden Ei ein bisschen was von Spielzeug bringt und schön in ein Spiel integriert worden ist. Ja. Und darum fällt mir her wegen dieser Neuheit.
Also es sind eigentlich nichts.
Ist es mit dem Ei so ähnlich wie das Kakaraloop?
Das Ei bewegt sich.
Aber zumindest
ganz
da hast du ja so ein bewegendes Ding drin.
Ganz langsam, also eigentlich eine Physik, also was du dazu lernst, eigentlich.
Okay. Ja.
Du fragst also dich als Kind, wie geht das? Wieso rennt das nicht schneller? Nein, ich muss aber auch schauen, dass es nicht schneller geht, weil es sollte eigentlich ja einen Sinn haben, dass sie sich nur ein Stückchen bewegt.
Also, wir sollen sie retten. Und da ist auch so ein schwerer Teil im Ei drin, dass das ganz behäbig wird, dieses Ding. Ja? Und das ist wirklich auch schön anzuschauen. Ja? Und ist dann auch dreidimensional. Also das hat für mich sehr viel hergenommen. Fällt mir heuer einfach auf der Nominierungslisten beziehungsweise auf der Empfehlungslisten zumindest. Ja?
Bei vielen Sachen sind eigentlich der Memory-Effekt nichts, wo ich mir denke, als nominiert kommt es ja was anderes ein wenig sein. Großteil sind es eigentlich immer Memory-Effekte.
Ja.
Das ist ja ein Kind, ein zweijähriges Kind, kann manchmal ganz gut Memory spielen, dass du zusammennehmen musst. Ja, also so gesehen, es ist nichts Aufregendes dabei, wo man denkt, ja.
Wo waren wir da die letzten 3-4 Jahre, wo waren dort denn die Innovationen im Vergleich dazu?
Nehmen wir mal her den Funkelschatz. Das ist eins der Kinderspiele der letzten Jahre, das einfach mächtig eingeschlagen hat. Ja. Meiner Meinung nach auch verständlich. Das hat kleine Kristalle, bunte gehabt. Das heißt, Buntes spricht Kinder an, du hast Kristalle sammeln können. Und dabei schon ein Einschätzungsmechanismus mit drinnen, der für Kinder durchaus anspruchsvoll ist und einen guten Lerneffekt gibt, aber einfach auch wirklich gut machbar, gut schaffbar. Da hast du einfach, du hast einen Ring gehabt, wo die Kristalle drin gelegen sind, Papa Drache brennt den obersten Eisring weg und dann fallen die Kristalle raus. Das ist die Geschichte dazu. Und du hast halt, bevor der Papa Drache diesen Ring wegbrennt, die entscheiden müssen, welche Farbe sammle ich diese Runde. Und dann sind die Kristalle runtergefallen und die Farbe, die du entschieden hast, die hast einsammeln dürfen. Und wenn wir dann so quasi alle Eisringe runterbrennt gehabt haben, waren alle Kristalle da. Wir haben nachher einfach schick nachgeschaut, wie viele Kristalle haben wir denn und wer die meisten hat gewonnen. War also auch kompetitiv und was voll okay ist und war wirklich ein schönes Kinderspiel.
Und auch schön, weil die Kinder das zaghaft übernehmen haben müssen. Nicht so wütend. Weil er will ja seine Steine haben.
Ja, so ein bisschen also, so Richtung Jenga wahrscheinlich.
Genau,
ja.
Genau, ein bisschen aufzupassen.
Und hat auch in einer Erwachsenenrunde Spaß gemacht. Und das ist für mich immer so ein wenig dieser Treiber, wo ich sage, wenn ein Kinderspiel es schafft, dass sie 4 Erwachsene hinsitzen und ein Kinderspiel spielen und auch den Bock drauf haben, dass sie es fertig spielen und nicht nur zum Kennenlernen und richtig mit Lust und Laune dabei sind, dann weiß ich, dass das Kinderspiel gut ist. Ja? Und dem zum lege jetzt einmal gegenüber der Traumfänger von heuer, der auf der Nominierungsliste gelandet ist, ein witziges Spiel für Erwachsene für einmal.
Genau.
Habe ich kennengelernt und muss ich nicht unbedingt fertig gespielt haben.
Okay.
Dort geht es um Einschätzung der Größen. Du hast sozusagen auf so runden Kärtchen hast du was drauf und das Traummonster musst du mit einer von deinen Karten abdecken und je kleiner, desto mehr Punkte kriegst du. Und wenn du es aber nicht schaffst, es abzudecken, also deine Plättchen sind in unterschiedlichen Größen, ja, und wenn du aber eben das nicht schaffst abzudecken, gibt es halt gar keine Punkte. Ja. Also versuchst du ein wenig zu riskieren. Ist ab 4 Jahren, für 4 Jahre eigentlich wirklich ein schönes Spiel, Aber für mich zu wenig für eine Nominierung für Kinderspiel des Jahres.
Zum Beispiel, ja. Genau. Es ist zu wenig.
Das ist das im Prinzip eine Vorgabe, die eigentlich sich nicht verändert. Nein. Und das Kind
genau.
macht es dreimal durch und draus ist.
Richtig, so wie die Greti vorher gesagt hat, in Wahrheit hat das Kind, wenn es ein schlaues Kind ist, hast du einen Memo-Effekt drinnen und er erkennt in der dritten Spielrunde spätestens mit, aha, das Symbol ist mit der Kleinscheibe nicht ausgegangen, also nehme ich die nächstgrößere. Ist ja auch schön, wenn so ein Lerneffekt auftritt, aber ich sage, das tut mir halt ein bisschen leid, wenn das Spiel dann nicht so oft am Tisch kommt, weil du es dann fertig hast.
Genau, wie würde ich es öfter spielen? Gerade Kinder, die man ja eigentlich zum Spielen bringen sollte und einmal, bevor wir schlafen gehen, spielen wir noch das coole Spiel. Es muss sitzen, passen, Spaß machen, aber wenn ich sowas habe, das kenne ich eh schon, da habe ich nichts mehr. Da kann ich nicht mehr besser werden, ja? Weil das weiß ich schon. Ja.
Nein, ich muss dir auch sagen, also ich empfinde da immer ein bisschen eigenartig, wenn ich jetzt ein Spiel habe, wo ich sage, okay, gut, ich habe jetzt genau 10 Möglichkeiten und die 10 Möglichkeiten habe ich genau einmal durchgeschaut und dann weiß ich es. Genau, wenn da 100 oder 300 drinnen liegen, dann habe ich eine gewisse Abwechslung, aber die braucht man halt einfach.
Ja. Traumfänger könnte man zum Beispiel, wenn ich sage, aber da müssen die Eltern wieder kreativ sein. Ja. Wenn ich hergehe und mir selber neue Aufgabenblättchen mache, dann kommt wieder neue Spannung rein. Es ist nur die Frage, ich glaube jetzt nicht, dass es allzu viele kreative Eltern gibt, die sich diese Mühe machen. Da gibt es ein paar, die da sicher herausragend sind und herausstechend sind. Aber ich glaube, für den Großteil wird das nicht zutreffen.
Genau.
Ja. Das heißt, es sind keine Blanko-Kartel dabei?
Nein, du musst dir selber nachher Symbole überlegen, du musst dir die Kartel machen, du musst, in der Theorie könnte man natürlich andere Spiele herpacken, ja? Aber selbst das bedarf ja einer gewissen Freidenkerschaft, sage ich jetzt einfach einmal. Ich bin selber ein Fan davon, dass man Spiele nach Spielregeln spielt. Aber wenn das Spiel ausgereizt ist, bin ich auch ein Fan davon, wo ich sage, was kann man noch mehr machen draus? Und es geht bei vielen Dingen. Viele Spiele brauchen das nicht, gerade im Kennerbereich braucht es das einfach normalerweise nicht, aber gerade im Kinderbereich geht da einfach viel mehr.
Nur mal zurück zur Nominierung. Wer nominiert dann sowas? Oder anders gesagt, gibt es irgendwie eine Jury oder ist es irgendwie wie bei der USK oder FSK einfach so zusammengewürfelter Haufen von irgendwelchen Personen, die das machen? Oder sind das Interessensvertretungen von Firmen oder von Vereinen? Oder wie schaut das aus ungefähr?
Vielleicht, Verein könnte noch möglich sein. Ich bin mir aber nicht sicher, aber schon Spieler. Das sind schon Leute, die sich wirklich mit dem Spiel beschäftigen. Also entweder sind es bei der einen, weiß ich, die ist eine YouTuberin, die tut schon und ist jetzt dabei bei der Jury. Ja? Und solche sind die sich ganz viel beschäftigen mit Spielen, sind dabei. Bei Kinderspielen weiß ich gar nicht viel, weil da weiß ich nur den einen Herrn, da habe ich noch nie andere auch noch dazu gesehen auf YouTube, wer da nur dabei ist. Aber
im Endeffekt ist ja das ja auch gleichzeitig ein Werbeplakat im Sinne von, sobald es draufsteht, wird es gekauft.
So ist es.
Genau.
So ist es. Also genau der Purple ist schon ist was wert. Wichtig. Man kostet auch was. Das kann ich auch dazu sagen. Ja, ein Verlag, der so das drauf haben will auf seinem Spiel, muss tatsächlich Lizenzgebühr bezahlen.
Muss man.
Ist ein mögliches Geschäftsmodell, wo ich sage, ja, kann ja jeder denken drüber, was er will. Aber ja, der Purple ist was wert. Also es kommen tatsächlich wirklich Kunden in ein Geschäft einer und sagen mit, was waren Kinderspiele sehr
genau.
Wobei, sagen wir es, der Nominierungspöppel ist bei weitem nicht mehr so viel wert, wie tatsächlich der Preis selbst. Der Nominierungspöppel ist hilfreich, wenn sie Kunden selbst umschauen wollen, dann ist das schon ein Anhaltspunkt für viele. Ja. Aber wie gesagt, es gibt ja auch welche, die kaufen einmal im Jahr ein Spiel, dort sollte der rote Pöppel drauf sein und das ist dann tatsächlich nur der Gewinner. Ja. Alles, was auf der Nominierung war oder auf der Empfehlung.
Wenn wir dann preislich hergingen aus der Sicht vom Kunden, unterscheiden sich da die Preise dann für die Spiele dann auch, dass die mit einem Pöppel teurer sind? Oder geht es dann eher unter in der Menge?
Ist eine sehr gute Frage im Wort. Ja, sie unterscheiden sich im Preis und es ist verhält sich andersrum, wie du es jetzt vermutet hättest. Sie werden billiger. Hat aber einen ganz einfachen wirtschaftlichen Grund. Wenn ich heute von einem Spiel 2000 Stück produziere, macht so einen Unterschied, wie wenn ich von einem Spiel 15.000 Stück produziere. Damit wird es billiger. Und das ist genau das, was dann passiert, wenn der Purple drauf ist. Werden also wirklich Massen von diesem Spiel produziert und es geht im Preis runter. Also es verfällt normalerweise. bisschen. Ja.
Das heißt dann statt 40 Euro dann 20 Euro oder so?
Zum Bleistift, ja. Okay. Also gerade im Kinderspiel sind wir nur weiter herunten, ja, natürlich, aber bei Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres kann das schon eine Dimension sein. Ja.
Genau.
Ich würde jetzt einfach voll frech vorschlagen, haben wir sie in die Familienkategorie eine.
Ja.
Ich denke, über Kinder
haben wir genug geplaudert, ja, und ich hoffe, ja, Kinder spielen mehr. Das war mein Wunsch.
Ja, das, dann kommen wir mal in die Familienkategorie. Genau. Was sind die Nominees? Und der Nominee ist auch, wie es so schön heißt, ja. Die Abenteuer des Robin Hood vom Kosmos Verlag ist ein Menzelspiel.
Bedeutet?
Bedeutet, Menzel ist in der Szene sehr bekannt. Also zum einen hat er sich sehr hervorgetan als Zeichner. Mhm. Der hat wirklich sehr, sehr viele Spiele illustriert und ist in der Vielspielerszene einer der beliebtesten, einer der besten. Also wenn du den Menzel bekommen kannst, wenn du selber ein Spiel veröffentlichst und den Menzel gewinnen kannst für die, ist schon mal ein Verkaufsargument. Ja,
also so halber Pöppel halt dann schon.
Ja, das ist so, genau, das ist ein Qualitätssiegel, wie du schon hast. Ja.
Mhm.
Menzel auch bekannt zum Beispiel eben durch Legenden von Andor, wo ein Kennerspiel des Jahres 2012 war der erste Kennerspielpreis, der vergeben worden ist. Mhm. Dann haben wir bei der Nominierung nur das Mikro Makro drauf.
Genau. Das ist dieses Krimi-Zeichen, Krimi-Schauspiel, das Wimmelbild. Man hat am Wurz drum weiße zeichnete Papier mit lauter Bewegungen in einem Dorf, in einer Stadt, und da muss ich halt vielleicht einen Kriminalfall lösen. An sich ganz lustig. Die ersten Kriminalfälle sind lustig und können jugendliche Kinder mitspielen, die anderen gehen wir vielleicht ein bisschen für die Größeren. Aber es macht Spaß, vielleicht aber auch nur Spaß bis zu drei Leute, weil alle stürzen sich auf das Bild und das ist so eine Küchentischgröße, und wenn dann mehr Köpfe dort ist, kann es wirklich ein Wimmel-Geschicht werden.
Also so bei zwei umeinander wahrscheinlich dann.
Mehr sollten gar nicht drauf schauen eigentlich. Aber es ist, ich finde, es ist was Neues. Ja. Vielleicht ist es auch was Lustiges oder ja.
Ich glaube, ich habe einmal sowas gesehen, und zwar, dass da irgendwie ein Fall gibt im Sinne von, der eine ist zum Friseur gegangen, im Friseur ist er draufgekommen, dass er den Hut vergessen hat.
Genau. Jetzt musst du dann suchen und dann kommst du drauf, da war noch das und das. Also eben das schauen. Okay, ist was Neues, vielleicht einmal zu entdecken, was hier alles auf einem Bild. Die Wimmelbücher gibt es ja auch für Kleinkinder. Und da geht das jetzt eigentlich in die nächste Szene hinein. Weil jetzt sind die Größeren dran.
Mhm.
Die schauen, dass ich da einen Kriminalfall. Ein Bub, der geht und ist beim ersten, ist unterwegs, und dann siehst du, ich habe ihn dann gefunden. Der liegt dort irgendwo, ist er hingestürzt. Aber er hat eigentlich einen Rucksack mitgehabt, ist mir gar nicht aufgefallen und was weiß ich was. Man geht das zurück, nämlich. Von wo ist der rausgekommen, für welchen Haus? Also, ja, schon spannend. Halt mir schon ganz gut.
Also das war für mich heuer tatsächlich im Familienspiel der einzige Tipp, den ich gehabt habe. Also ich habe gesagt, für mich ist es klar, das wird der Sieger. Mhm. Und das habe ich schon im November oder so am Radar gehabt, wo ich gesagt habe, es gibt gar nichts anderes. Der Run auf dieses Spiel war riesengroß und für mich auch wirklich super gut verständlich. So wie die Grete gesagt hat, das war ein Novum. Das ist einfach eine richtige Neuheit im Spielesektor und hat eingeschlagen wie nichts. Und das war jetzt egal, ob es, da sind Familien reingekommen, die ich noch nicht kennt habe, noch nie gesehen habe, und die haben nach dem Spiel gefragt. Dann hast du das andere Leute, habe ich es einfach empfohlen, habe ich gesagt, man, nehmt euch das mit. Die sind zurückgekommen und das war so cool, danke für die Empfehlung. Und dann sind natürlich die Vielspieler sind gekommen und haben gesagt, hast du das Spiel da? Und es war für mich ein Run im Haus, der einfach schwer zu bewältigen war, weil es einfach nicht abzuschätzen war. Und ich war mir einfach sicher, das ist diese Neuheit, dieses Innovative. Wir haben ein Wimmelbild und lösen da drauf einen Kriminalfall. Die Figur bewegt sich auf diesem Wimmelbild. Und der geht nach. Und das ist einfach wirklich eine Sensation. Und darum war ich da schon lange überzeugt und bin auch jetzt nach der Nominierung immer noch überzeugt, wir kennen den Sieger bereits. Ja,
also mir gefällt es auch sehr gut. Ja? Muss ich auch sagen. Weißt du, was anders ist? Lustig, spannend. Wer findet's? Wer
wie viele Fälle sind da dann dabei?
Ich glaube, 20 oder sind es drinnen.
Ja, ich glaube, es sind sogar ein bisschen
oder
weniger.
Sogar, oder, nein, gar nicht. Ich glaube, 10 oder so.
Ja, es gibt aber auf alle Fälle wer es geschickt dargestellt hat, hat einmal Promofälle dazu gegeben, gekriegt, weil es hat eine Zeitschrift gegeben, die kostenlos war, wo zwei weitere Promofälle drinnen waren. Und es gibt auf der Homepage welche zum Runterladen. Ja? Und was halt auch sehr cool war bei diesem Spiel, es hat auch einen Teaser-Fall gegeben mit einem verkleinerten Wimmelbild. Das war so drei Kreis, glaube ich. Es war doppelt, das war vier, drei, ja. Den hast du einfach beim Händler gekriegt und den hast du mit heimgenommen und hast daheim gelöst und es war einfach schon ein witzig cooler Einsteiger.
Hast du schon schauen müssen.
Ja, genau.
Wäre nicht so einfach.
Ja.
Das heißt, das ist dann wirklich ein 2 oder ein 1 groß.
Und das ich glaube schon
das fast. Das eine war ein 3 und das andere ist jetzt wirklich so Küchentischgröße.
Ja,
ich kann es jetzt,
ich also jetzt auch nicht
sagen. Küchentisch, ja, ja. Also brauchst du wirklich.
Aber nein, ich weiß nicht, bin durch Zufall über das gestoßen, online einmal, und ich habe die Idee dahinter extrem lustig gefunden. Nur wo ich halt ein bisschen skeptisch bin in der Richtung, ist im Sinne von, wenn ich halt dann 5 Fälle angeschaut habe und es bietet mir dann nichts mehr, dann...
Nein, da träumen wir dagegen zu sprechen in dem Fall.
Man könnte.
Weil ein gewisser Suchtfaktor entsteht, weil es so viel Spaß macht. Ja?
Also wenn ich natürlich jetzt also mal, mit 2 Kindern am Tisch sitze und der Frau oder halt mit dem Partner und halt dann da, keine Ahnung, eine Stunde lang mit einem Fall damit verbringen, dann ist das sicherlich eine wunderschöne Zeit, da gewinne ich
auf alle Fälle. Und du wirst gierig auf den nächsten Fall. Also ich sag's, wie es ist, also da entsteht jetzt kein Abdroschen, habe ich eh schon, kenne ich eh schon, sondern es ist sofort diese Gier nach, spielen wir gleich den nächsten Fall. Ja? Und Faszination dahinter.
Dadurch, weil es schwarz-weiß ist, ist es einmal fürs erste Mal nur schwarz-weiß. Aber wenn wer Lust und Laune hat, der könnte ja sogar noch anmalen, die Häuser. Dann weiß ich vielleicht, ob ein blauen Haus wert ist. Also es ist ja nicht, dass ich es nur schwarz-weiß lassen muss. Also die Idee, dass man auch sogar noch weiter tut, geht ja auch noch. Also wenn ich mal alles gespielt habe, mal ist halt von mir was auch.
Ja, und hängst
und dran. Was ich tatsächlich auch nur gehabt habe als Feedback, da hat sie wirklich bei einer Familie die Tochter die Mühe gemacht und hat einen eigenen Fall eingezeichnet noch.
Ah.
Ja. War einfach, und die haben mal gesagt, okay, natürlich hast du das erkannt und es war leicht zu lösen.
Ja. Sinn,
ja, weil ja das nicht das Gedruckte war. Aber es hat diesen Spaßfaktor kleiner weiter mitgebracht. Ja. Ich habe sogar noch die Musse und ich mache selber einen Fall ein, den ich verfolgen kann. Ne?
Ja, aber das
stimmt. Ja. Ja, stimmt mir sowas dann immer irrsinnig geil vor, genauso wie bei den Putzle oder was, dass ich sage, okay, ich hänge das dann an die Wand oder so. Wenn es zu Benny passt, natürlich da lassen. Gerade für Kinder oder für Spielzimmer. Sicherlich interessant.
Ich meine, jetzt haben wir sehr viel eben über Mikro Makro geredet. Genau. Vielleicht sollte man wirklich schauen, was war jetzt noch drauf.
Also das Robin Hood hat mir persönlich auch gut, weil man ein Buch ist dabei und das Buch muss gelesen werden. Und faktisch braucht man einen Vorleser, dass man das stickelweise vorliest. Weil du kommst immer die nächste Geschichte ein. Robin Hood kennt ja jeder oder sehr viele. Und man muss da weiterlesen. Das
ist so ähnlich wie dieses Koala.
Weil die Kinder ja oft lesefaul sind, wenn jetzt nur Kinder sprechen.
Ja, aber ist es ähnlich wie diese Spielbücher wie Koala oder ähnliches?
Ein bisschen, nicht so direkt. Also, aber musst du ja auch beim Fall weiterlesen. Also musst schon schauen, ob es da richtig. Und da musst du auch hinkommen mit deiner Figur. Du bewegst dich schon auf ein Spielbrett mit einer Holzfigur durch einen Wald halt oder so.
Also es ist schon wirklich, wenn du jetzt Koala erwähnst, das ist ein Spiele-Comic, der extrem cool aufzügen ist, weil du ja jeder seine eigene Rolle hat und wir sind verknüpft miteinander, aber wir haben unterschiedliche Bücher. Und bei Robin Hood ist das ein Abenteuerbuch, das man aber sehr wohl am Brett spielt.
Genau.
Und am Brett da Dinge verdeckt sind, die man dann aufdecken muss und umdrehen muss. Und das macht schon definitiv bei Robin Hood super den Reiz aus. Was mir bei Robin Hood als Nominierung für Spiel des Jahres ein bisschen wehtut ist, es ist ab 10 Jahren und nicht ab 8, wo ich meine, eigentlich sollte ab 8 die Familienkategorie sein kann. Jetzt kann man dem entgegnen, Mikro Makro ist auch ab 10, wo ich sage, das ist aber trotzdem familientauglich soweit und es gibt da drinnen Fälle, die man mit den 8-Jährigen nicht spielen wird. Ja, aber es gibt genug, wo man locker mit den 8-Jährigen spielen kann.
Selbstverständlich.
Warum ist Robin Hood aber zu Recht ab 10 Jahren, die Komplexität vom Spiel ist nicht ohne.
Genau. Ja,
weil ich sage, dieses Bucherlebnis und das Erzähler und Co., das mag den einen oder anderen, das eine oder andere Kind einfach befeuern, motivieren und Co., aber die Komplexität vom Spiel, denke ich, ist eigentlich nicht familientauglich. Ja. Ja. Das ist der Vielspieler, der, keine Ahnung, wo die Eltern, Kenner und Experten Spiele auf- und abspielen, da spielen die Kinder erfahrungsgemäß mit 6 schon bei 10 Jahren, spielen ab 10 Jahren mit. Wenn ich aber so an den Otto-Normalverbraucher, der eine Familie, die halt sagt, ich kaufe mir im Jahr ein Spiel, ich kaufe mir im Jahr 2 oder 3 Spiele. Ja? für die befürchte ich, dass einfach die Abenteuer des Robin Hood doch ein bisschen zu komplex sind. Und darum tue ich mir mit der Nominierung etwas schwer, weil ich selbst habe Robin Hood mit auf meinen Listen gehabt, aber für Kennerspiel.
Ja. Genau, war besser sogar. Ja. Du musst das ja rechnen, du rechnest 60 Minuten, wo man spielt. Also wenn man gut ist, haben sie da mal gesagt. Ja. 60 Minuten, eine Stunde zu spielen mit jetzt, wo ich sage, geh weiter, spielen wir mal. Ist ja vielleicht sogar lang. Und eigentlich sollst du das auch mit den gleichen Leuten, wenn du dazwischen aufhörst, weiterspielen. Weil es gibt Teile dazwischen, und die Karten dann immer wieder weitergespielt. Aber jetzt nicht einmal mit denen oder mit denen, sondern schon mit der gleichen Person. Weil du musst ja du selber auch wieder wissen, wie weit war ich dort oder so weit. Oder was habe ich da gemacht, ja.
Das heißt, man erlebt im Prinzip dann, das heißt, ein Erzähler, 1, 2, 3, 4 Spieler oder sowas, wenn ich das richtig erfasse?
Nein, der Erzähler spielt selber mit. Es ist halt nur einer, der den Teil der Geschichte ein wenig vorbringt.
Du musst halt vorlesen, das steht. Ich glaube, er spielt mit.
Es ist also nicht so wie bei Pen and Paper, dass ich einen Spielleiter habe, sondern wir sind alle Teil, jeder ist ein Spieler. Ja. Und nimmt aktiv teil, aber einen gibt es halt, der das
braucht. Aber man hat halt im Prinzip eine kleine Kampagne, die halt dann durchspielt.
Genau,
was zum Beispiel. Das
aber darum so.
Diese mehreren Abenteuer, also die Abenteuer des Robin Hood.
Also nicht so wie bei Andor, wo ich sage, ich habe eine Vorder- und eine Hinterseite und das war's.
Ja, beim Andor hast du ja die einzelnen Legenden, die du spielen kannst.
Stimmt, genau, das habe ich vergessen.
Die Legenden, und es ist auch in dem Sinn, würde ich es jetzt sofort vergleichen, das, was bei Andor die Legenden sind, ist bei Robin Hood sind die Abenteuer.
Genau.
Ja. Okay,
Also es sind schon so Quests, die du da durchlebst.
Okay.
Weil natürlich auch Spiel des Jahres oder so eher schnellere Spiele sind, wenn ich jetzt denke. Nicht? Weil ich denke jetzt zwar ganz was Blödes an Azul.
Ja.
Wenn ich an das denke, das ist ein Spiel, was auch jeder spielen kann. Und wo ich sage, weiter spielen wir es noch. Das kann ich bei solchen Spielen, die dabei sind, jetzt halt nicht mehr so schnell sagen.
Okay. Genau.
Die Spiele haben sich auch vielleicht verändert. Aber so ein Spiel, das ich halt wirklich gern spiele, weil jetzt habe ich Lust und Laune, geh weiter, spielen wir das, da sind wir dann nicht recht dabei.
Die Empfehlungsliste ist natürlich auch dort länger. Ja?
Ja.
Da ist zum Beispiel drauf bis 20, Chakra, muss ich kurz schauen, Punktesalat.
Genau. Und was ihnen auch gefällt, das ist Switch und Signal, also ein Zugspiel. Es sind schon ein paar Sachen dabei, kooperative Spiele, weil das Switch und Signal, glaube ich, ist kooperativ.
Switch und Signal ist kooperativ.
Ist kooperativ. Kooperative Spiele sind momentan eigentlich vermehrt. Genau.
Gut im Trend.
Man will miteinander spielen, nicht jetzt Fans, also miteinander was lösen. Da sind welche dabei, auch dann nachher sogar im Kennerbereich. Also wo man eher miteinander das Spiel besiegt, spielt oder was weiß ich was. Ja.
Also was ist nur auf der Nominierungsliste, damit wir das dritte auch noch wieder einholen? Ja? Das ist das Zombie Teens Evolution.
Genau.
Ja? Es ist mittlerweile schon der zweite Teil, weil es hat vorher gegeben die Zombie Kids.
Okay.
Das ist ja so eine Art Legacy-Spiel. Ja? Für manche, die jetzt Legacy-Spiel nicht wissen, ist ein Spiel, das sich während dem Spiel entwickelt. Legacy-Spiele kann man normalerweise nur einmal spielen. Ja? In dem Fall, nachdem es ein Familienspiel ist, das kann man wieder spielen. Also man zerreißt nichts, man haut nichts weg, sondern es entwickelt sich während dem Spiel, was passiert und welche Regeln kommen ins Spiel. Ja? Das ist diese Legacy-Thematik. Ja? Und Zombies sind einfach gut im Kurs, und wenn ich mir das anschaue, die heutigen Kids mit 8 Jahren sind Zombies überhaupt ganz ein normales Thema. Ja? Wenn ich mich so an meine Jugend erinnere, Zombies waren ein bisschen was Fürchterliches. Und die Zombie-Teens sind aber sehr comicartig gezeichnet und ist also wirklich für das Alter gerecht gemacht und schön. Und ich finde es auch gut, dass man Zombies so einführt. Ja? Gerade bei uns in der Geek-, Nerd- und Freak-Szene sind Zombies einfach ein Teil unseres Bestandteils. Ja? Ja, Zombie-Teens kann ich an jeden empfehlen. Du hast so deine Brieflein drinnen, wie sie dann die Geschichte weiterentwickeln, und spürst du da so Abenteuer und Abenteuer. Wirklich finde ich eigentlich ganz cool, dass es empfohlen worden ist. Dass das es nominiert worden ist.
Das glaube ich aber nämlich auch kooperativ, weil du musst nämlich immer schauen, dass einer auf den einen Posten ist, dass er die Kisten da in Empfang nehmen kann.
Genau.
Weil, also man muss auch miteinander wieder schauen, weil sonst kannst du die Kisten, wo drinnen irgendwelche Geheimnisse sind, nicht weitergeben. Also auf einem Posten muss sie immer irgendeiner platzieren.
Das heißt, das müssen nicht alle Hausnummer überleben, alle, sondern es muss einer
zumindest. Genau, irgendeiner muss sagen, ich verweile jetzt da und warte, bis dass du wieder kommst mit irgendein neuen Ding.
Drum lade ich mich jetzt ein bisschen aus beim Fenster und sage, beim Spiel des Jahres gewinnt heuer definitiv ein kooperatives Spiel.
Auf jeden Fall.
Und warum kann ich das jetzt so lockerlässig sagen? Robin Hood ist kooperativ, Micro Macro ist kooperativ, Zombie Teens Evolution ist kooperativ. Somit gibt es eh
nichts anderes. Da geht es weiter. Switch und Signal ist kooperativ, genau. Der Key ist kooperativ. Was ist nur drauf?
Naja, aber da haben wir zum Beispiel...
Das einzige kleine, das bis 20 ist
nicht kooperativ.
Das Chakra ist auch nicht kooperativ. Das Chakra ist...
Da muss ich halt leider wieder ein bisschen ausholen und sagen, für mich ist es komisch, dass Chakra in der Spiel des Jahresliste 2021 erscheint.
Dass dabei ist.
Nein, dass dabei ist, finde ich jetzt nicht überraschend. Chakra war für mich eines der Spiele, die ich bei mir im Haus als eine Perle verkauft habe.
Ja.
Das habe ich aus einer Corona-Aktion heraus als Vorführspiel zugeschickt bekommen und wir haben das natürlich ausprobiert. Das war aber schon relativ, also weil das Spiel ist rausgekommen tatsächlich 2019. Also es geht sich, wenn man mich fragt, gar nicht aus für Nominierungsliste 2021. Da sind wir irgendwie im Jahr verschoben. Und das Spiel ist gekommen, wir haben das ausprobiert, weil ich sage, wenn man mir ein Spiel in die Hand drückt, dann spiele ich es auch. Und es war eine dermaßen coole Überraschung. Das war eine Mogelpackung. Bis hin, dass ich sagen kann, ich habe nachher Kunden gehabt, die mich in der Corona-Zeit unterstützen wollten und gesagt haben, weißt du was, ich hätte gern ein Spieleüberraschungspaket um 150 Euro, stellen wir das zusammen. Hab das geschickt und hab dort Chakra eingegeben zum Beispiel und hab als Begleittext geschrieben mit, das wird das Spiel sein, das dir am wenigsten sagt und am wenigsten ansprechen wird von außen.
Mhm.
Bitte spiele es als erstes. Ja? Und die Feedbacks waren sensationell. Es war ist so ein cooles Spiel einfach. Du hast deine Chakren, die du füllen musst und von der Mechanik hast du eben Kristalle drinnen, die du von oben nach unten bewegst, beziehungsweise von unten nach oben, also genau gegengesetzt. Du kommst in die Quere, bei jedem Chakra können aber nur drei drinnen legen und du versuchst sie farbmäßig in die richtige Koordination, also in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ja? Und hast dazu gewisse Aktionen zur Verfügung, die du optikst, die du noch einmal machen kannst. Oder du gehst irgendwann einmal auf das, dass du in Meditation gehst. Meditation heißt eine Runde aussetzen, wir kommen zur Ruhe, ich nehme meine Plättchen wieder zurück und habe wieder alle Aktionsmöglichkeiten. Mhm. Und es war eine dermaßen Überraschung, warum ich sage, das Spiel hat es definitiv verdient, auf einer Nominierungsliste zu sein. Ja, nicht nur Empfehlungsliste, sogar auf einer Nominierungsliste. Wie gesagt, für mich überraschend, es hat in der Zwischenzeit den Verlag gewechselt und dass ein Verlagswechsel es sozusagen bedingt, dass man jetzt damit auf die Nominierungslisten kommen kann, muss ich in dem Fall ein bisschen Kritik an der Jury äußern, wo ich sage, ja, das habt ihr richtig erkannt, das habt ihr gut erkannt, nein, ihr habt es ein Jahr zu spät erkannt, ja, weil das wäre eigentlich eine Empfehlungsliste für das Jahr 20 gewesen
ist und nicht 21. Ist vielleicht auch so, wie es beim Oscar und ähnliches ist, wo man sagt, okay, wenn der Film nicht bis zum 31.01. drinnen war, kommt ins nächste Jahr rein oder sowas? Dass das vielleicht so auch mit irgendwie einspielt?
Ja, ist es. Da gibt es diesen Schnittpunkt. Aber genau das ist der Grund, warum ich sage, es hätte im 20er Jahr drin sein müssen, weil es ja schon aus dem Herbst 19 ist. Ja? Und damit wäre es im Spiel des Jahres 20 gewesen, aus meiner Sicht. Ja? Finde ich schade, dass eine Jury so ein Spiel übersieht und ein Jahr später, wenn es den Verlag wechselt, draufkommt, dass es da ist.
Ja? Ja, das mit dem Übersehen, das war im Prinzip auch so eine leise Kritik von mir eigentlich vorher bei den Kinderspielen, wo man denkt, okay, wer schaut sich sowas an und dann kommt sowas nicht ans Tageslicht oder wird nicht bewertet, wie man vorher das
so eine Beispiel hat. Bei Chakra zum Beispiel, wenn ich jetzt ins Geschäft reingehe, kaufe ich mir das Chakra ganz ehrlich gesagt nicht, weil mir das Cover nicht gefällt und weil mir ein Cover nicht gefällt.
Mhm.
Und mir denkt, das ist jetzt ein Familienspiel und das soll das sein, dann überlegst du das Spiel, weil es nämlich sehr kindisch ausschaut. Das Cover kehrt mit dem Spiel nicht zusammen. Das Spiel ist ein Wahnsinn. Also das ist wirklich ein Spiel, nämlich wirklich für Spieler, die begeistert sind, wenn sie das spielen. Und das Cover schaut aus, dass der Spieler sagt, du, das spiele ich nicht mit dir. Das ist ja ein Mädelgespiel, ja.
Da muss aber ich da jetzt ein bisschen ins Wort fallen. Ja, das, was du sagst, trifft ja zu der alten, zum alten Verlag.
Schau dir, aber.
Ja,
weil es ja ein tolles Spiel ist.
Ja, weil sie haben ja beim der neue Verlag ist Game Factory, nennen wir das jetzt einfach einmal kurz beim Namen, kann ja jeder nachschauen, hat ja das Cover geändert. Und das Cover ist nur schlechter geworden. Ja? Weil das alte Cover hat nicht zum Spiel passt. Das war, so wie die Greti gesagt hat, so eine Mädchenzeichnung.
Genau.
Ja? Jetzt hast du Spiel Chakra und hat so eine rosa-rote, weiße Schachtel, eine rosa-rote Mädchenzeichnung drauf. Sprich, das falsche Zielpublikum an. Und dann haben wir gedacht, na cool, okay, jetzt wechseln den Verlag, jetzt freue ich mich schon drauf. Und wie das Spiel gekommen ist, war ich vom neuen Cover nur mehr enttäuscht. Weil man denkt, okay, jetzt hat es aber auch keinen Reiz mehr. Jetzt ist es einfach, jetzt ist es eine Schachtel, die in der Farbe in einem Geschäft, in einem Spieleregal untergeht.
Ja? Schade.
Und weil die Greti vorher gesagt hat, das hat ja keiner kennt und hätte auch keiner gekauft. Also es war bei mir sehr spannend, das habe ich natürlich am Anfang, wie ich dann draufgekommen bin, dieses Spiel ist cool und gut, habe ich das aktiv bei mir im Haus sehr beworben. Ja? Und der Endeffekt war aber dann, dass bei mir tatsächlich Kunden reingekommen sind und gesagt haben, ich hätte gerne ein Spiel Chakra. Wo ich dann geschaut habe und gesagt habe, woher kennst du das? Du, das habe ich bei Freunden gespielt, die haben das bei dir gekauft. Okay, gut, verstanden. Also ja, das hat halt ein bisschen ein Zutun eines Handels gebraucht. Also ein Spiel, das wahrscheinlich das Spiel des Jahres insofern schwer hat, wenn ich jetzt denke an die Konkurrenz, die man halt so hat am Markt, wo ich weiß, dass es halt Mitarbeiter gibt, die über dieses Lesen des Schachteltextes nicht hinauskommen, wird das auch als Spiel des Jahres wahrscheinlich schwer verkaufbar sein, außer beziehungsweise die Leute, die reinkommen und sowieso nichts anderes suchen mit dem
Purple. Ja. Wobei ich sagen muss, wie ich auch so rausgekommen ist, habe ich mit der Schachtel auch etwas gehadert.
Wirklich wahr?
Aber die Azul-Schachtel passt zum Spiel.
Ja, ich muss fairerweise sagen, ich habe das Spiel genau einmal gespielt und es ist nicht meins grundsätzlich, aber ich habe aber auch diesen Kontext nicht so herstellen können zwischen dem Inhalt vom Spiel mit dem und dem Hype, der dahinter gestanden ist. Okay. Wobei es hat vor ein paar Jahren ein anderes Spiel gegeben, das war das irgendwas mit dem City Builder oder was das war?
Kingdom Builder, ja genau.
Kingdom Builder. Wo man, ja, das war, da war nichts Herausragendes für mich aus meiner Sicht dabei, aber gibt es sicherlich sehr viele Leute, die das gekauft haben, sonst hätte es da dann nicht irgendwie so diesen Sprung gemacht.
Man möge mich shitstormen, aber sorry, da, das war eins der Spiele, wo ich sagen muss, wer ist diese Jury? Ja, also, genau. Es tut mir echt leid, es war ein nettes Spiel und nichts darüber hinaus. Also Kinderbilder ist einfach, ja, sorry.
Einmal spielen und das war es, ja.
Ein Carcassonne, das nicht funktioniert. So war mein Empfinden. Ja. Und Carcassonne war ein Knaller seiner Zeit und hat verdient Spiel des Jahres und Co. Ja? Und dann hat man halt versucht, irgendwie was Ähnliches. Vielleicht war es eine Verlagsunterstützung, dass ihr Queen Games doch bei einigen Dingen ein bisschen verrannt hat. Ich weiß es nicht. Und das ist das, wo ich schon ein bisschen leise Kritik an dieser Jury Spiel des Jahres geben möchte. Ja? Wie gesagt, man möge mich gerne shitstormen dafür, wenn man glaubt.
Ich habe nicht gewusst, dass das Queen ist, aber ja.
Ja.
Gut, so stark bin ich aber nicht drinnen. Aber wie gesagt, das sind halt nur zwei so Titel, die mir halt noch im Hinterkopf sind, wo ich immer denke, ja.
Ja, also Einzelfälle bestätigen ja die Regel. Das ist schon okay, wenn man keinen Zugang zum Spiel findet, ist das so. Ja, also ich selbst habe auch sowas, wo ich weiß, das ist ein Mega-Hit und unter den Vielspielen dermaßen beliebt, aber es ist halt nicht meins. Ja. Aber Azul war sie das wirklich einfach schön familientauglich, doch sehr innovativ von der Idee. Eigentlich ein bisschen anspruchsvoller wie den Rest, den man kennt aus der Familienspielerszene, aber trotzdem einfach genug, dass es eine Familie erlernen kann. Ich habe immer dazu gesagt, wenn es bei mir wer gekauft hat, hört nach der ersten Partie nicht auf. Wenn ihr bei der ersten Partie das Gefühl gehabt habt, das war euch zu kompliziert, es war noch nicht ganz klar, gebt es dem eine zweite Chance, spielt zur zweite Partie. Und auch da sind meine Kunden tatsächlich zurückgekommen und gesagt, danke für diesen Tipp, weil wir waren nach dem ersten Mal, haben wir gesagt, ja, wir haben es noch ein zweites Mal gespielt und dann ist er ja schon klar, weil dann lässt er einfach nochmal schnell die Regeln am geschicktesten und dann ist er klar, was haben wir falsch gespielt in der ersten. Und bei der zweiten macht es Klick. Ja? Und dieses Klick war einfach, ja, das hat es dermaßen beliebt gemacht. Ja?
Braucht dieses Klick jetzt im Verhältnis zu vor 10 Jahren bei den Spielen, den Eichenspielen eher oder öfters?
Wenn ich mir die Nominierungslisten heuer anschaue und für den Fall der Fälle Robin Hood würde gewinnen, glaube ich fast ja. Mhm. Ja. Es ist leicht zugänglich, weil du die Regeln einarbeitest, aber ein Kind könnte das, wenn mich wer fragt, weiß nicht, wie du das siehst, Grete, aber ein Kind könnte Robin Hood alleinig nicht spielen ohne Eltern.
Kann's nicht.
Würde nicht funktionieren.
Nein, kannst du weiter, hat es keine Lust und Laune dazu.
Ja.
Also da brauche ich wirklich eben Erwachsene oder wirklich oder größere Jugendgruppen, die mit einem Kleinen von mir aus mitspielen, den ziehen sie mit.
Ja.
Aber das kann man nicht vorstellen. Also bei den ganzen Spielen hier.
Mikro Marco, glaube ich, würde das schaffen.
Das bei Mikro Marco, gut, da kann ich sagen, okay, da habt ihr die Fälle, die anderen kann ich ja wegtun, die man vielleicht jetzt nicht die Kleinen losspielen. Das könnt ihr jetzt probieren. Das kann ich mir vorstellen. Bei den anderen Spielen dazu. Genauso, weil das Chakra ist sogar vielleicht ein bisschen schwer für Kinder, ganz ehrlich, weil so leicht war es nicht.
Ja, aber also, von den Regeln doch relativ verständlich. Ja, ja. Also, nein, das könnten so, Kinder garantiert
sie lernen schauen und auch nicht spielen.
Ja.
Das Zombie-Ding ist natürlich, das ist eh klar. Was haben wir nur drauf? Also im Prinzip war dann das mit dem Zug, das muss wem wollen. Zuglinien, Signale setzen, ja. Das ist.
Also Switch und Signal habe ich eigentlich im Wald dasselbe Thema. Es steht jetzt da genau hinter mir. Da steht drauf ab 10 Jahren, wo ich sage, sind wir wieder beim selben Thema. 10 Jahre ist einfach schon eher die Kennerkategorie und nicht die Familienkategorie. Ist ein wunderschönes Spiel, aber Switch und Signal könnte keiner Runde von 8-Jährigen hinlegen und sagen, lest euch durch und spült. Würde nicht funktionieren. Ja, das braucht zumindest einen Erwachsenen, der es erklärt, und wenn der weggeht nach dem Erklären, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob eine Gruppe von 4-8-Jährigen das spielen könnte. Ja, also das ist das, wo ich sage, das macht dir das Familienspiel aus. Ja, dass ich eine Gruppe von 4-8-Jährigen einfach hinsetzen lassen kann und sage, spielt es. Ja.
Kann das sein, dass sich die Definition ein bisschen geändert hat, im Sinne von, dass man sagt, okay, gut, Familienspiel im Sinne von mindestens 2 Erwachsene und 2 Kinder oder zumindest ein Erwachsener, ein Kind. Und noch irgendwas dazu, dass sich das ein bisschen verändert hat.
Ach.
Aus der Sicht von der, nehmen wir es mal, Jury oder die Gruppe, die es jetzt fixiert da.
Vielleicht. Ich glaube, dass das Corona-Jahr sehr viel beitragen hat.
Wahrscheinlich.
Also, nein, ich würde das jetzt nicht als generellen Trend sehen. Ja, ich glaube einfach, also im Corona-Jahr waren viel Spiele viel mehr gefragt wie der Familienteil. Weil der Vielspieler hat sein Hobby vermisst, der hat was braucht. Und das sind gerade die Geeks, die da dann einfach sie entfalten und aufgehen können. Ja? Wenn ich mir anschaue, Online-Plattformen und Co., ja, weil es gibt ja Boardgame Arena, Tabletopia, was weiß ich, wie sie alle heißen, wo man online Brettspiele spielen hat können. Und wer ist da die Zielgruppe? Ich würde mal sagen, zu 100% der Geek. Ja, oder sagen wir von mir aus, also der Geek zu 100% und 90% der Zielgruppe ist der Geek und die restlichen 10% fallen auf die Familie, und in Kinderspiele wird da gar nicht mehr umgesetzt. Ja, weil du spielst nicht mit einer anderen Familie online
Brettspiele.
Ja. Ja. Und ich glaube, dass das einen gewissen Einfluss heuer gehabt hat.
Also von den ganzen Spiel des Jahres kann ich mir wirklich als Familienspiel den bunten Salat vorstellen, wo ich mir sage, da setzt sich die Familie hin. Du, bevor du schlafen gehst, spielen wir nochmal Buntesalat. Weil das Buntesalat, das war einfach, kann ja jeder mitspielen. Wirklich ein kleinerer hat das auch schnell heraus. Und auch die Omi.
Um was geht's da?
Und zwar hast du so Tomaten, Paprika, was ist nur dabei? Mais, glaube ich. Also Früchte, die man jeder hat ein Sammeln, man muss sammeln. Und das möchte ich auch zusammenkriegen. Natürlich, wenn du der Gegner was wegnimmt, dann bringst du diese Serie, das zusammensammeln willst, nicht hin.
Also Kartenspiel.
Ein Spiel, das Kartenspiel. Relativ Kartenspiel, was relativ leicht geht zum Spielen. Das, sowas stelle ich mir vor, ein Spiel, ein Family-Spiel, Spiel des Jahres soll eigentlich sein, was die große Masse leicht spielen kann und wo ich heute wohin gehe. Und der sagt dort zu mir, der Onkel, du, mir haben ein Spiel gekriegt, Spiel des Jahres. Ma, super, kann ich mitspielen. Kann ich schon, ja. Also das ist für mich eigentlich ein Spiel des Jahres. Aber nicht nur, was irgendeiner spielt oder wenig spielt. Meine Meinung. Oder, ich weiß nicht,
ja, du? Ich bin ja ein bisschen anderer Meinung. Ich bin also bei dir, Punktesalat ist ein geniales Spiel. Mir Geeks würden dazu sagen, das ist der Absacker schlechthin.
Genau.
Das war nach einer 3-Stunden-Partie von irgendwas Hardcore-mäßigen, wo du deinen Kopf zerbrichst.
Jetzt spielen wir
eine Runde Punktesalat zum Overkommen, und da werden, ich sage mal, 90% der Geeks sagen, ich bin dabei. Ja? Einfach cool gemacht, weil diese Gemüsekarten sind zugleich auch Auftragskarten, und holst du halt auch irgendwann einmal Auftragskarten ein, und die geben davor, was denn irgendwelches Gemüse für dich wert ist. Ja? Jetzt hast du aber vielleicht schon Auftragskarten, wo Karotten einfach 3 Punkte bringen, und jetzt nimmst du eine andere, wo die roten Ruhm 3 Punkte einbringen, aber du kriegst leider für jede Karotten jetzt nur einen Minuspunkt. Ja? Also du musst schon überlegen, welche Auftragskarten hänge ich ein, und trotzdem aber sehr simpel und einfach. Also schnell zum Lernen.
Schnell zum Lernen.
Genau, also Familienspiel definitiv par excellence, da bin ich voll bei dir.
Spiel zum Strand überall.
Genau. Also so sollte ein Familienspiel ausschauen. Leicht zum Lernen, easy going, ja. Was mir aber fällt, ist für, also ich finde es jetzt auf einer Nominierungsliste für Spiel des Jahres perfekt. Für, also, jetzt haben wir versprochen, für die Empfehlungsliste Spiel des Jahres, genau, perfekt. Für die Nominierungsliste, also für ein Spiel des Jahres, fällt mir dieser innovative neue Teil.
Da fällt was, ja? Genau.
Das ist so quasi, wo ich sag, unter die Top 10 der Familienspiele des Jahres sind wir voll dabei, unter die Top 3 oder als Gewinner Sieges heute
da nicht. Ja. Nein, du hast schon recht, stimmt ja. Schon.
Aber ansonsten, das ist tatsächlich, also wenn jemand sagt, ich will kennenlernen, was ist die Kategorie Familienspiel und er nimmt sich ein Punktesalat mit heim, dann kann ich sagen, jetzt weißt du, was das ist. Ja? Simpel, einfach, aber mit einer Gier spielen wir es wieder. Genau. Und das ist das, was einfach ein gutes Spiel ausmacht.
Weißt du, was ich die ganze Zeit denken muss, nachdem du angefangen hast mit dem Punktesalat? An das Kartenspiel Spicy.
Zum Beispiel.
Spice ist geil. Ja?
Genau. Das sind ja. So.
Und das ist für mich nur eher ein Absackerspiel als wie so ein komplexes Auftragsding.
Das ist genauso, ne? Das Spice, das spielst du einfach, ja?
Ja.
Und das kannst du mit allen Leuten spielen, ganz egal,
aber was. Wird das noch in Familienspiel fallen, Spice?
Normal müsste es eigentlich auch eine fallen.
Also da weiß ich jetzt die Altersangabe drauf, nicht einmal, kann sogar sein, dass da 10 Jahre draufsteht. Aber prinzipiell würde ich das durchaus gut und gerne in einer Familienkategorie sehen.
Ich glaube auch fast, dass das dazu
gehört. Ich glaube, das gibt es auch schon wieder 2 Jahre oder sogar.
Ja, aber auch dort ist halt, wo ich sage, definitiv ein schönes Spiel und auch wirklich für eine Familie ein lustiges Spiel. Mhm. Sofern man seinem Kind Lügen beibringen will.
Ja, ich gehe mir davon aus, dass da eher Kinder angesprochen sind ab 14.
ja.
Also junge Erwachsene halt.
Ja, genau.
Aber die Spielidee ist halt nicht neu, darum reicht es halt bei sowas dann nicht für eine Empfehlungsliste, klarerweise. Ja, aber ansonsten
so die anderen,
ist ein wirklich geniales Ding.
Mhm. Die anderen Spiele drauf sind ja nicht schlecht, weil im Prinzip, da lerne ich halt mehr dabei, weil ich muss ja das Spiel, ich will ja das zusammenbringen, was der erfunden hat.
Ja.
Also von daher bin ich ja gut, weil ich möchte das genauso. Also ich gewinne eh nicht, aber ab und zu möchte ich vielleicht auch mal gut sein. Ja?
Ja, ja.
Also darum sind die anderen natürlich schon gut. Ich wollte das nicht abmachen, die anderen. Nur das eine, das kann ich gleich mit allen spielen. Eben, wie du sagst, der Absacker. Mhm. Oder ein Anfänger.
Das ist der Zugang einfach an andere. Ja.
Die brauchen am Anfang etwas, das sagen, das war jetzt aber lustig, hast du nun was.
Ja. Oder so wie du gesagt hast, für Oma, Opa,
genau, wo
ein geniales Ding.
Weiter spielen wir mit. Aber alle anderen sind super, weil dem muss ich mir erarbeiten. Mhm. Und das finde ich auch genauso gut, so gesehen.
Mhm.
Und dem muss ich mir mit der Family erarbeiten. Finde ich auch nicht schlecht.
Ja.
Was hättet ihr in der Kategorie gern gesehen, das gewinnen würde?
Wie gesagt, für mich hat es heuer auf dem Plan, ich habe mir sowieso sogar schwer daran, dass ich gesagt habe, was kommt auf eine Empfehlungsliste drauf oder was schafft es auf die Nominierungsliste, weil für mich hat es in Wahrheit nur ein Spiel gegeben, Mico Marco. Ich habe kein anderes am Horizont gesehen. Ja.
Also auch nicht, wo du sagst, okay gut, es würde Sinn machen, wenn es das jetzt nicht gab.
Nein, also wenn jetzt nur 3 andere Spiele da gewesen wären, war ich immer noch der Meinung, Mico Marco ist genau das Ding. Ja.
Okay.
Also dort haben sie auf alle Fälle im Volltreffer gelandet und ich bin auch eigentlich wirklich zu 100% davon überzeugt, das wird auch gewinnen. Und es hat sich auch, wenn das jetzt schon mein Tipp ist, aus meiner Sicht natürlich auch verdient. Also dort sind wir ganz gut, ganz richtig unterwegs.
Ja. Auf jeden Fall. Man kann das wirklich gleich auch mitspielen. Also das ist schon gut, dass man sagt, ja, machen wir das, ist ein Gaudi.
Mhm. Welche Kategorien gibt es jetzt noch?
Ja, eine fehlt uns noch.
Nur eine noch?
Ja.
Ich dachte, es gibt ja noch 5 andere oder 10 andere.
Nein. Können wir nachher gerne drüber reden. Darf mich interessieren, was du so noch am Horizont hast. Also mir persönlich fehlt aber ja sowieso eine mindestens. Hm. Ja, vielleicht nur eine zweite, aber eine fehlt mir auf alle Fälle. Aber was es noch gibt, ist das Kennerspiel des Jahres. Ja? Das ist halt so quasi unter den Spielern schon die Creme de la Creme bei Spiel des Jahres Preis. Ja, weil es gibt noch andere Preise, abgesehen von Spiel des Jahres, wo es dann wirklich nur mal, da geht es dann in die Geek-Geschichte rein. Ja.
Mhm.
Kannst du mir aber gerne nachher nochmal fragen.
Also, ja.
Also was haben wir bei Kennerspiel? Da sind die Nominees die verlorenen Ruinen von Arnak.
Super.
Fantastische Reiche.
An sich auch, glaube ich, es muss angeblich gut sein, so ein Kartenspiel.
Genau, und Paleo,
ebenfalls kooperativ.
Ja. Genau, wir sind wieder bei kooperativ angegangen. Dort sind, also ich habe selber tatsächlich in der Kategorie 5 Spiele im Kopf gehabt. Und eins von den 3 Nominierten war nicht auf meiner Liste. Und mein wirklich heißester Kandidat ist tatsächlich dabei. Also ich habe von September weg eigentlich sehr stark auf Paleo getippt.
Genau. Ja.
Trifft er.
Das passt, ja. Nein, und das ist auch, man sieht die Leute, die das haben, spielen es gern. Also wie ich, auch wieder zusammenpassen, kooperativ, diesen Mammut, den man da eigentlich irgendwie rettet oder so, wenn ich jetzt das so erwähne. Ja, nein, finde ich gut. Mir gefallen natürlich auch, ich habe das noch nicht gespielt, die Ruinen von Anna, kann schon was sein, dass das gut ist. Bei den anderen kann ich nicht so mitreden, die sind ein bisschen zu kennerspielig. Ich probiere sie aus, weil ich will es lernen, ich will es nicht gewinnen, möchte auch nicht, aber lernen tue ich es schon. Und finde ich aber gut und wird Kennerspieler, Leute gibt es eigentlich ganz viel. Und irrsinnig viele Spiele sind rausgekommen.
Ja.
Wenn man schaut in ein Spielgeschäft, so wie bei dir, was an Schwung neue Spiele rausgekommen sind, da würde ich fast sagen, vielleicht hat sich die Jury, wenn es ein Datum gibt bis zum Einreichen dieses Spieles,
gibt's.
Dass sie die wirklich schwer da haben. Das muss ich, glaube ich, auch sagen.
Ja, wobei bei Kennerspiel war die Jury tatsächlich richtig gut unterwegs. Also da möchte ich aber schon ein Kompliment aussprechen. Aber ich glaube, dass das für eine Jury wahrscheinlich auch die leichteste Kategorie insofern ist, weil es in dem Sektor sehr viel Influencer gibt.
Genau.
Ja, sei es jetzt Instagram, sei es jetzt YouTube, es ist egal. Aber da gibt es wirklich viele Influencer und da kann eine Jury auch ohne das selbst Erfahrung tatsächlich aus dem Netz schon sehr viel herauslesen.
Genau,
ja.
Genau, so ist es.
Wo meiner Meinung nach da der kleine Haken an der Jury ist, Everdell hat es leider nicht einmal auf die Empfehlungslisten geschafft. Ja. Und da bin ich tatsächlich doch sehr enttäuscht, weil Everdell ist unbedingt wert, eigentlich sogar in die Nominierungsliste reinzukommen. Warum bin ich da bei Everdell so stark auf diesem Trichter drauf, weil ich sage, zum einen ist es haptischer Wahnsinn, es hat einen Baum zum Zusammenbauen und der schaut echt cool aus. Das heißt, das ist schon mal dieses Innovative, was es mitbringt, dieses Besondere, was ein Preis einfach haben sollte, also ein Preis des Spiels haben sollte. Damit ist das Ding, was man fährt. Und zweitens ist die Mechanik bei Everdell auch richtig cool, weil du dort ein Worker Placement hast, das aber kein Worker Placement ist, weil du eigentlich eine Engine aufbauen musst mit deinen Workern, die du zu Beginn setzt, weil wenn du deine Engine nicht ins Laufen bringst, kriegst du am Ende der Zeit einfach zu wenig Ressourcen. Aber gut, das war jetzt eigentlich ein Abschweifen, Entschuldigung, pardon.
Ja, ja, das ist, ja, weil es wirklich ein Kennerspiel ist.
Genau.
Ne? Also, ja, von daher, jetzt sind wir von der Familie wirklich weg, da sind einfach die Spieler.
Ja.
Und die haben in der Corona-Zeit, glaube ich, auch, waren die Spieler schon vermerkt da.
Ja.
Also man hat gekauft wirklich Spiele, die man dann echt daheim durchgekauft, ja, hat, durchgespielt, ja, hat und schon gewartet hat auf eine Erweiterung oft dann sogar, genau, weil es einem, ja, nur zu wenig war.
Ja. Also da ist natürlich in der Quarantäne, spielst du gerne mal, du hast mehr Zeit. Es sind viele sehr viel daheim gewesen, Kurzarbeit und Co., Arbeitslosigkeit. Sind viele Leute daheim gewesen und damit hast du einfach auch zu zweit daheim mehr Zeit, einmal ein Spiel zu spielen, das halt 3 Stunden dauert. Und wenn man das Spiel gefällt und ich spiele halt gleich noch eine zweite Partie und ich bin 5 Tage die Woche daheim und dann habe ich Samstag, Sonntag, wo ich dann daheim bin, ausnahmsweise, ja, damit hast du 7 Tage die Woche Zeit, um ein Spiel zu spielen. Und das ist, glaube ich, das, was heuer natürlich den Kennerbereich schon sehr geprägt hat. Ja.
Darum sind eigentlich und, schon sehr, ja, gute Spiele dabei.
Und bei Ruinen von Anak habe ich noch keinen einzigen Kunden gehabt, der ein Negativ-Feedback zurückgebracht hätte. Ja. Und das passt für mich insofern auch sehr gut, weil wenn man sich jetzt so die Preise anschaut, hat man durchaus auch den Verdacht, das wird ein bisschen verlagsseitig vergeben manchmal. Das wäre CGE, also Jack Games Edition, und ich konnte mich jetzt nicht erinnern, dass wir dort schon mal einen Kennerspielpreis gehabt haben. Ja. Also die haben es mittlerweile schon mal ein Familienspiel geschafft mit Just One, ja, was also, super, ja, passt, genau, hat. Ja, war, das war zum Beispiel eins, was man vorher noch erwähnen hätte können. Ja? War eins, wo es einfach perfekt passt hat, ja, dass das geworden ist. Genau. Ja, Fantastische Reiche ist ein kleines Kartenspiel. Ja? Fantastic Realms im englischen Original. Ja? Und die Spiele einfach, muss ich sagen, tue ich immer wieder ein bisschen schwerer mit der Nominierung. Es ist zu wenig neuartig für mich. Ja? Es ist von der Mechanik her und so ist jetzt nicht so viel Neues aufgekommen mit diesem Spiel. Verkaufszahlen, sage ich jetzt frei heraus, einmal aus dem Nähkästchen geplaudert, sind unglaublich. Ja. Also, hat mich selbst zum Beispiel überrannt bei mir im Geschäft. Aber trotz alledem, das ist ja nicht das Einzige, was zählen sollte für
eine Nominierung. Ja, aber heißt das vielleicht, dass die Kunden in dem Sinn oder die Interessierten ein bisschen ein Spiel kaufen wollen oder in eine Richtung gehen wollen, wo sie sagen, okay, es soll zwar was Neues und was Erfrischendes sein, aber trotzdem mit, weil du sagst, es ist nichts Neues, nichts irgendwas Interessantes, was das betrifft, dass es ein Stück weit doch eine gewisse Sicherheit in einem Spiel suchen.
Nein, das würde ich so gar nicht unterschreiben, aber was natürlich ist, altbekannte Mechaniken neu aufgebaut, ja, mit den Karten neu aufgepeppt und. Natürlich zählt das. Ja. Also ich selber bin ja Worker-Placement-Spieler par excellence. Und wenn du mir das 35. Worker-Placement bringst, werde ich nachher da sitzen wie ein kleines Kind und mich freuen drüber. Ja. Weil ja jedes Worker-Placement ein bisschen was Neuartiges, ein bisschen andere Mechanik, ein bisschen anderen Spielrhythmus bringt. Aber am Ende des Tages würde ich nie sagen, das Spiel sollte nominiert werden, weil es diesen Mechanismus Worker-Placement mitbringt. Da würde ich mir jetzt selbst widersprechen.
Aber wenn es jetzt von Englisch, weil es jetzt von Englisch ins Deutsch gekommen worden ist, glaubst du, ob das nicht auch was ausmacht, dass jetzt der Spieler, der den Englischen nicht so gehörig ist, dass er jetzt das Spiel deswegen kauft, weil er es gehört hat von Englischen, cool, aber ich kann es nicht spielen, weil ich kann nicht Englisch.
Ich weiß nicht, unterschreibe ich zu 100%. Also da kriegst du eine Unterschrift
von mir. Weil momentan gibt es, glaube ich, das. Also mir kommt es so vor. Ja. Genau. Das, glaube ich, ist, also ist mir bei dem Fantastischen Reich, über Englisch habe ich es bei dir schon mal gesehen. Und jetzt ist es da in Deutsch. Vielleicht kaufen die es in Deutsch, weil ich bin den Englisch auch nicht so gehörig.
Aber die Verkaufszahlen waren ja nicht für mich das Argument, dass ich ein Spiel nominiere für...
Für die natürlich,
ja,
klar.
Keine Frage. Finde ich schön, aber ich würde es nie nominieren, deswegen auf Kennerspiel des Jahres.
Genau. Also, da hat sie sich ja dann schon verkauft im Endeffekt.
So ist. Ich meine, natürlich sind es schon für mich persönlich immer so Gradmesser im Geschäft, wo entwickelt sie sich hin. Ja? Und dann schaue ich mir auch, warum ist es so? Und das ist dann für mich das, wo ich für mich überlege, hat das diesen Wert... diesen Extra-Kick, diesen Zusatzbeitrag, dass es auf einer Nominierungsliste, auf einer Empfehlungsliste landen kann.
Mehr anders gefragt, erstens, sind das jetzt alles kooperative Spiele oder ist es nur teilkooperativ? Vorher haben wir ja nur kooperativ gehabt.
Da sind ziemlich auch wieder einige Kooperative dabei. Also die Pranken des Löwens, das kannst du alleine und mit mehr spielen.
Genau.
Ja, da haben wir noch gar nicht drüber
dann,
geschaut.
Dann das E&Ensch, das ist kooperativ. Das Baleo ist kooperativ.
Genau.
Die Ruinen
sind nicht kooperativ, die sind kompetitiv.
Das, das die,
also der Rest ist ja schon wieder wirklich gegeneinander.
Genau,
ja?
Ist gegeneinander. Genau.
Also da sieht man schon, kooperativ spielt eine Rolle. Aber es gibt da einfach auch schon den Trend, der Kenner spielt halt doch einmal gern gegeneinander. Ja? Weil was wir hier noch nicht angeschaut haben, ist die Empfehlungsliste abseits der Nominierungen. Da haben wir im Gloomhaven Pranken des Löwen drauf, wo der Michael vorher ja schon Gloomhaven angesprochen hat. Wenn mich wer fragt, definitiv ein spielwürdiges, ein Spiel, das in einer guten Sammlung enthalten sein sollte. Ein toller Einsteiger für Gloomhaven, das große Spiel. Aber die Nominierung, also die Empfehlung, für mich wiederum nicht gerechtfertigt. Weil da sind wir bei dem Thema, was ich vorher kurz erwähnt habe, mir fehlt eine Kategorie. Die Pranken des Löwen, Gloomhaven, ist einfach schon ein Expertenspiel und kein Kennerspiel mehr. Ja? Und das ist die nächste Kategorie, die sich entwickelt hat. Und da muss ich dann sagen, als Jury muss ich doch soweit sein, dass ich sage, okay, wir lassen die Expertenspiele entweder draußen, weil für ein Kennerspiel, das ist nicht massentauglich für diesen Massending, wo Spiel des Jahres hin will und soll. Ja? Sondern es ist im Expertenbereich überdurchschnittlich hohe Zahlen erreichbar. Ja? Aber das wird nie in eine typische Familie Einzug halten. Und ein Kennerspiel sollte aus meiner Sicht schon noch diesen Anspruch mitbringen, dass es für die Familie mit dem 12-Jährigen ein Spiel ist, das, wo ich, wenn ich jetzt eben, so wie ich vorher gesagt habe, meine 1, 2, 3 Spiele im Jahr kaufe, sollte das tauglich sein. Und wenn ich diese 3 Spiele im Jahr kaufe als Familie, dann wäre Pranken des Löwen für mich als Fachhändler nicht die Empfehlung für die Familie. Ganz sicher nicht, weil zu anspruchsvoll.
Wahrscheinlich hat die Wasserkraft.
Man muss fairerweise sagen, dass bei Pranken des Löwens sie was Gutes gemacht haben, in dem Sinn, dass sie wirklich von 0 bis 100 den Spieler begleiten, damit sie es erklären, was eben beim Großen nicht gewesen ist, wo halt auch viele Unklarheiten gewesen sind. Ja. Aber auf der anderen Seite natürlich, man mittlerweile macht es eigentlich eh jedes gute Spiel, das sagt, okay, gut, ich führe die im Prinzip ran an das System. Und wenn es das nicht macht, dann sind entweder die Regeln sehr einfach oder es ist kein Spiel, das irgendwie interessant ist für mich.
Ja, ja. Aber so wie Greti vorher angesprochen hat, also was noch drauf ist, ist Wasserkraft. Da habe ich genau dasselbe Thema.
Das finde ich, glaube, das ist ein Expertenspiel, meiner Meinung nach. Also ich habe das alleine schon vom Zuschauen ist mir schon schier geworden, ganz ehrlich.
Und es ist das Wasserall drauf,
ja,
oder
genau,
was?
Ja, genau. Weil was da nämlich alles machen muss, das ist kein, finde ich, kein Kennerspiel mehr.
Ja.
Weil da kannst du keinen Zwölfjährigen oder keinen Vierten, nicht einmal 14.
Ja. Einen Ungeübten nicht.
Nein, den kannst du nicht dazugeben.
Das heißt, wir reden da wirklich von großen simulationistischen Spielen im Endeffekt dann, oder?
Also ja, wir sind da wirklich bei Brocken angehängt. Also machen wir es kurz einfach fertig. Was haben wir sonst noch auf der Empfehlungsliste drauf? Wir haben Eons End drauf, wir haben Rift Force drauf, wir haben Pranken des Löwen drauf, also Pranken des Löwen Gloomhaven, wir haben Wasserkraft drauf. Das sind nur die, die auf der Empfehlungsliste gelandet sind. Und da haben wir sind da in der Kategorie Schwergewicht. Also gerade Wasserkraft ist eines der Spiele, wo ich immer sage, ah, du kaufst einen Kilopreis ein. Da ist viel Material drin. Und das bedarf extrem komplexer Überlegungen. Und ist meiner Meinung nach nie und nimmer massentauglich. Das ist ein wunderschönes Spiel, ich liebe es. Das ist Favorite. Ich spiele gerne böse. Also Wasserkraft hat einen echt bösen Gegeneinander-Faktor. Ja. Du kannst da eine Engine aufbauen, dein Wasser fließt durch die Turbinen, du produzierst Strom, alles gut. So, da kann man, wie gesagt, sehr, sehr böse spielen. Jetzt baut der nächste Pipeline und pumpt dir dein Wasser ab. Dein Kraftwerk ist leer und produziert gar nichts mehr. Also und wo ich sagen muss,
komplex, mein lieber Freund.
Für die anspruchsvolle Kennerfamilie ist das jetzt nicht mehr zwingend ein Empfehlungskriterium. Es wäre eher ein Ausredekriterium. Mhm. Nein, ich hätte da Paleo für dich, weil das ist kooperativ.
Das und Paleo gefällt mir,
Anspruch ja. Ist gut. Ja, es ist kein Familienspiel im herkömmlichen Sinn. Wir sind in einem Kennerspielbereich, alles gut. Es ist anspruchsvoller, es ist komplexer und super für die Familie, trotzdem tauglich. Das wäre mein Anspruch an Kennerspiele.
Mhm. Genau, weil wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Also eben, Paleo gefällt mir gut.
Nein. Das heißt, du willst so weit gehen, dass du sagst, okay, Paleo war eigentlich das Spiel.
Es gehört auf jeden Fall dazu, sagen wir so. Vielleicht ist die Ruine von einer, ich habe es nicht gespielt, aber da gefällt mir schon die Schachtel. Klingt jetzt zwar blöd, wenn ich das sage, aber wirklich als Spiel, wenn mich das nicht anspricht, weiß ich nicht, ich greife halt nicht unbedingt danach. Also, wobei viel Spiel, aber ein Spiel muss bei mir auch schön sein von der Schachtel her. Und von drinnen her sowieso, das Haptische, und das ist Gott sei Dank bei vielen Spielen halt so. Kostet halt ein bisschen mehr, nicht einmal viel, viel mehr, aber es macht mehr Freude, das zu spielen.
Oder man muss halt ein Insight dazu basteln, kaufen, bauen, je nachdem.
Und so, da gefällt mir halt diese. Die konnte man schon vorstellen, die Ruinen von einer konnte man auch vorstellen.
Und ich bin ja bei dir, das Auge isst mit.
Wie beim Essen.
Und kein Mensch würde ein Drei-Hauben-Restaurant hergehen, wo man, das schmeckt man vielleicht super gut, aber keiner wird hergehen nachher und einen Pürierstab ansetzen und das Essen mixen. Ja, es schmeckt immer noch gleich und trotzdem würde jeder sagen, ob ich das noch will. Und genauso ist es bei Spielen.
Für meine Person halt. Ja. Also vielleicht bin ich da außen, aber ich entdecke das. Wenn ich zu dir einer komme, die Leute schauen schon, drehen die Schachtel und da zieht mal um, denken mal, genau. Was denkt sie der jetzt? Mich interessiert das auch, was denkt sie der jetzt? Ja? Und es geht dann schon oft so, dass er die Schachtel schon angesprochen hat, dann lest er hinten noch. Und wenn er hinten gelesen hat, dann kauft er das Spiel. Nämlich nicht einmal. Zuerst schaut er die Schachtel, dann lässt er hinten, das interessiert mich. Dann wird erst noch, aber zuerst springt mir mal die Schachtel an. Mhm. Ich glaube schon, oder?
Gott sei Dank, ja, vollkommen richtig, aber Gott sei Dank bei mir im Haus werde ich dann auch noch manchmal gefragt.
Nein, das ist keine Frage. Nein, es gehört eh dazu. Aber
ich habe meine Spieleentscheidungen früher auch nicht anders getroffen, ja, weil ich bin auch hergegangen, wie schaut das Spiel optisch aus und habe es optisch nicht entsprochen, hat mich der Rest nicht mehr interessiert.
Genau.
Das ist einmal das erste Entscheidungskriterium gewesen. Ja. Und war das also optisch entsprochen oder haben wir angeschaut, in welche Richtung geht es, welche Mechanik bringt es mit. Ja.
Wie gefällt es mir?
So habe ich meine Kaufentscheidungen. Als Händler mache ich es natürlich ein bisschen anders, muss ich sagen.
Was anderes.
Was kommt da, was kann das Spiel? Und auch Spiele, die optisch mir auch nicht entsprechen, aber wo ich weiß, da gibt es Spieler dazu, die dieses Spiel lieben werden.
Natürlich, ja,
dann nehme ich sowas genauso ein und kümmert mich auch drum, weil dann weiß ich, da habe ich Kunden, für den ist das genau das Richtige, mhm, und dem muss das einfach sagen und zeigen und der nimmt es auch mit und ist glücklich damit. Ja.
Der braucht das draußen nicht. Aber
und da bin ich dann bei dir, Ruinen von Anarch ist schön, definitiv von außen her ein sehr schön aufgemachtes Spiel. Also dort ist die Grafik ansprechend.
Mhm. Vielleicht sogar noch ansprechender als wir bei Paleo. Ja, vielleicht, das ist ja eine Modesache.
Es ist halt genau, es ist eine Stilfrage in dem
Sinne. Weil das ist ja so eine weiße Schachtel und dann ist man entdeckt zwar das Mammut drauf, okay, vielleicht, ja.
Und das Mammut schaut cool aus.
Naja, so eh. Ja. Nein, sowieso.
Also die weiße Schachtel mit diesem zentralen Ding, ja, ist ein ganz anderes Ding.
Das ist schon richtig.
Ja. Dann, aber es hat was.
Aber ja, es hat was, nein, ja, nein.
Da muss ich sagen, von den drei, die nominiert worden sind, ist für mich Fantastische Reiche das wenigst ansprechende.
Ja, das ist so, das nimmst du mit.
Altvaterisch, wie man so sagt bei uns, ja.
Und das nimmst du einfach nur mit.
Das ist so ein Schachtel in der Größe wie Munchkin und fertig, oder wie?
Ja, genau. Sogar ein bisschen kleiner wie die Doppelbox. Ja.
Das ist eigentlich, ja.
Also besser wie die Einzelbox, kleiner wie die Doppelbox. Dann dazwischen und es hat einfach diesen altvaterischen roten Rahmen.
Das Cover ist nicht besonders. Ja. Also, von da,
also nach dem Motto, du kaufst da so Schnapskarten halt.
Ja, genau.
Ja.
So das Layout, von dem sie Pegasus gerade getrennt hat. Ja.
Ah, okay.
Ja, ist okay. Ja,
ja, es ist alles gerade immer nicht.
Ja.
Was für die drei würdest du sagen, Daniel, wenn dann?
Ja, ich tue mir jetzt insofern sehr schwer, weil wie
gesagt, mein Tipp. Was war der Tipp,
ja,
unabhängig von dem Ganzen?
Also mein Tipp vorher war ja einfach schon Paleo, mhm, und es ist in letzter Zeit einfach nur aufgetaucht, dieses Ruinen von Anarch daneben, ja.
Mhm.
Eons End habe ich mit auf der Liste gehabt, also da bin ich ja auch nicht falsch gelegen. Ja, ich hatte Everdell mit auf der Liste, aber das ist nicht einmal drauf. Und ich hatte noch Robin Hood auf der Liste, aber das ist ja im Familienbereich gelandet. Und ich tue mir jetzt echt schwer zu entscheiden, also ich glaube, Fantastische Reiche wird es nicht werden.
Mhm.
Ja. Und fühle mich eigentlich mit dem, dass ich immer schon gesagt habe, Paleo wird es, durchaus etwas bestätigt. Dem hingegen spricht aber, dass Paleo jetzt doch schon vom Herbst ist. Und der Hype um Ruinen von Anarch, also verlorene Ruinen von Anarch, doch sehr groß ist momentan, aber es ist eine Jury. Also ich glaube, ich bleib bei meiner allerersten Entscheidung. Mein heißester Tipp bleibt Paleo.
Mhm. Bitte ja.
Toll, weil bei den Kennerspielen bin ich nicht so der große Profi.
Mhm.
Aber
rein vom Bauchgefühl her, so wie du gesagt hast, wegen der Schottel
her. Vielleicht die Ruinen oder Paleo.
Mhm.
Ja, waren dann eins von den zwei natürlich, kann ich nicht alle werden, also eins von den zwei.
Also ich stelle mir das immer so vor, weil oft ist es so, dass dann junge Familien oder halt Familien mit Kindern reinkommen und die Kinder dürfen dann entscheiden, nimmst du die oder die Schachtel und die nehmen sich natürlich das optisch Ansprechendere. Aber dann sind
die Ruinen
Preis
von Anarch.
Yes.
Nein, das glaube ich sogar nicht einmal. Ich glaube, dass die Kinder greifen wahrscheinlich eher zu Paleo, weil die nehmen das Mammut.
Ja, vielleicht
sogar. Die Kinder taugt das Mammut sicher mehr.
Vielleicht hast du sogar recht, weil
das andere,
ja, das
genau,
kann schon sein, da hast du recht.
Und Anarch hat ja doch dieses Dschungelmäßige und ein bisschen,
so
wenn die Kinder hernehmen, ein bisschen Angst einflößend, womöglich sogar. Ja.
Ist nicht so gefragt. Na, von der Mammut her hast du schon recht, da ist das schon mehr gefragt.
Ja.
Weil da gehe ich ja ins Museum und schaue, wie ein Mammut sich. Wenn es auch ganz klar ist.
Ja. Und das sind die offiziellen Kategorien, die es gibt, oder wie?
Genau, ja. Ich habe leider kein Paleo da, dass ich das zeigen kann, weil nur für die Zuhörer, der Michael hätte sich gerade umgeschaut. Ja. Ich habe momentan keins im Haus.
Sowas blöd. Kann man sich nicht mehr anschauen. Wenn wir jetzt gerade geredet haben, das sind jetzt die offiziellen Kategorien, aber trotzdem war vorher so irgendwie so das Expertenspiel. Ist es jetzt eine Kategorie, die es gibt, die es nicht gibt, die es geben sollte, die es mir gegeben hat? Die du titulierst, dass es eigentlich geben sollte?
Ja und nein. Magst du anfangen, Grete, vielleicht?
Bei diesen Expertenspielen, das sind aber wirklich welche, die ja eigentlich rein Spieler spielen müssen. Also man kann aber nur beim Verkauf, das ist bei dir halt, dass du sagst, ja, diese ganzen, das kannst du spielen, also das könnt ihr spielen, weil ihr seid schon so weit, du kannst die Leute einschätzen.
Ja.
Aber wenn der jetzt natürlich wo reingeht und irgendwas nur kauft, wird er sich schwer. Und der braucht einen Brettspiel-Spezialisten, der ihn da begleitet.
Ja.
bei einem Expertenspiel. Das kannst du nicht als eine fallen einmal, weil dann fallst du rein und kaufst dir nichts mehr. Also du brauchst einen, der dich begleitet, da hinauf zu dem zu kommen eigentlich. Weil wenn du jetzt, wenn ich schon von den zuerst mit den Wasserkraft, mein lieber Freund, da spiele ich nur lieber Everdell, ja. Weil das ist wunderschön zugleich. Mhm. Und da komme ich aber dann schon in die Dinge rein, wo ich eigentlich dann bin schon den Sprung umbringe in die Experten rein. Bin ich da richtig?
Du triffst das sehr, sehr gut, muss ich sagen, ja. Weil, so wie wir vorher geredet haben, der rote Purple ist ein Verkaufsargument, ein Magnet, Leute, die sich nicht beraten lassen wollen, gehen rein und kaufen einen roten Purple.
Genau, ja.
Das heißt, ich bin jetzt nicht der Freund von einer Expertenkategorie, weil das ein falsches Signal setzt. Das braucht nachher das einen Verkäufer dazu, wenn ich nicht selber aus der Geek-Szene komme, sondern genau wie wir geredet haben,
dass
ich mit der Familie herangewachsen bin und dann in den Expertenbereich umsteigen will, braucht es eine gute Beratung dazu. Und die Beratung muss jetzt nicht der Händler sein, weil ich jetzt Händler bin, sondern die Beratung kann auch der Influencer sein. Das ist ein, aber das braucht eine Meinungsbildung von außen, vielleicht sollte ich es so nennen. Darum wäre ich persönlich mit einer Expertenkategorie für Spiel des Jahres genau auch gar nicht glücklich. Null glücklich. Also die würde mehr Böses verursachen, weil, so wie Grete erwähnt hat, ja, drückst du jemanden ein Spiel in die Hand und es war das falsche Spiel, greift er nicht mehr hin auch. Weil wenn ich mir vorstelle, durch Corona sind jetzt auch Leute bei mir reingekommen und gesagt haben, ich habe in meiner Jugend, wie wir halt 10, 12 waren, haben wir relativ viel gespielt. Woher kommen die Leute? Oft ist es dann Risiko zum Beispiel. Und jetzt sagt der mit, jetzt ist er 40 und ich habe seither nichts mehr gespielt, aber jetzt in Corona, da hat mich das interessiert, ich möchte wieder spielen anfangen. Wenn der also vom roten Pöppel beeinflusst, weil da steht ab 14 drauf und er ist doch schon 40, ja, und hat einen roten Pöppel, den er findet und da steht drauf, Expertenspiel, Spiel des Jahres, dann würde er das wahrscheinlich kaufen. Das wäre also so eine gute Annahme. Ja. Und er wäre mit Garantiertheit falsch beraten. Ja. Also 999 solcher Kunden von 1000 wären damit falsch. Und den einen gibt es halt selten. Ja.
Das heißt, es war vermutlich gescheiter, wenn die Geschäfte, also die Einzelhändler, das so aufstellen, dass sie sagen, okay, wir machen einen Bereich mit den Nominierten, beziehungsweise die auf der Liste sind, die halt dann die Auszeichnung haben, in einer Ecke. Das ist halt dann ein Haufen an Spielen und der Rest ist das restliche Geschäft.
Das bin ich aber nicht so eigentlich.
Also ja, man könnte schon so einen Präsentationstisch machen, als Kundenorientierung finde ich das gar keine schlechte Idee.
Das Erste.
Nein, das wäre schade für die anderen Spiele. Da gibt es viel zu viel anderes, das dann untergehen würde. Ja, weil ich sage, ja, das ist jetzt gerade vielleicht in einer in einer Entscheidungswoche, wo die Gewinner bekannt gegeben werden, ist das sicher eine super Präsentationsmöglichkeit, eine Marketing-Idee für einen Händler. Ja. Aber ansonsten würde ich von dem eher abraten. Ja.
Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt die Firmen oder du als Händler da alles umbaust und dementsprechend das dann aufbereitest, sondern einfach nur von einer logischen Zuordnung, damit sich die Leute leichter dann, was sie nehmen können, wenn wir auf der Ebene sind, von der Kaufempfehlung im Sinne von, wenn ein Pöppel drauf ist, du kannst das ohne dass du nachdenkst nehmen und du wirst im Normalfall, wenn es sie hat, wie wir gesehen haben, was vielleicht heuer oder die letzten zwei Jahre nicht so ist, im Normalfall eher zufrieden aussehen. Auch wenn du die nicht beraten lässt. Ich glaube, für das sollte, glaube ich, der Pöppel indirekt ein bisschen stehen, wenn ich das verstanden habe.
Ja, für das würden sie gern stehen. Ich persönlich als Vielspieler und selber als Geek und als Geschäftsinhaber mit Liebe und Leidenschaft würde das trotzdem nicht so sehen. Ja. Also, es waren auch Entscheidungen dabei. Wir haben vorher über Kindernbilder gesprochen, ja, wo ich sage, das könnte genau das Spiel sein, wo er einmal hingreift und dann sagt mit, na okay, ich habe es doch nur so in Erinnerung spielen, war also früher so, freut man nicht. Ja. Nein, es ist es eher nicht. Ja.
Welches System wird dann eher funktionieren, wenn man sagt, okay, man hat jetzt den Pöppel oder man nimmt den Pöppel weg als unterstützendes Marketinginstrument?
Also ich persönlich denke, man könnte mal die Empfehlungen könnte man so quasi schon mal durch Kundenbefragungen abholen. Ja, man sagt, okay, nicht die Jury überlegt sich die Empfehlungen, sondern und da drinnen dann eine Jury wählen zu lassen, konnte man schon gut vorstellen. Ja.
Das heißt, es gibt aktuell keine Kundenmeinung, die irgendwie...
Also soweit ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass man da nach dem geht. Wobei, das findet ich auch gut, weil Kundenbefragung alleine schon, wenn du jetzt vom Verkauf her, weiß ich ja, mit was war die zufrieden? Was habe ich wieder verkaufen können? Oder was ist leider bei mir ein Hänger, weil es ein schlechtes Spiel ist? Es gibt ja schlechte Spieler.
Ja.
Also,
ja,
oder müssen ja nicht alle, oder welche, die halt einfach nur nicht den erwischt haben. Ja?
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja.
Vielleicht kann man es nach dem, weil nach dem Verkauf her waren manche Spiele echt besser da drauf auf der Liste, ganz ehrlich, als wie was da drauf sind.
Ja.
Wenn es
ja
vom Verkauf her geht. Und verkaufen, kaufen dann aber die Kunden. Die kommen ja zu dir und sagen,
das sind aber auch nicht immer die Leute, die das dann spielen, ja. Das
ja
ist schon klar.
Ja.
Genau. Aber man kann natürlich, also Verkaufsdienst ist sicher ein mögliches Indiz, aber es könnte ja sein, dass ihr ein Spiel zigtausende Male verkauft und in Wahrheit liegt es in jedem Haushalt nur daheim.
Das kann auch sein.
Ja.
Uno ist
genauso.
Das Thema. Das
ist
einfach, damit du das halt hast,
genau,
und brauchen du das nicht.
Also gerade im Expertenbereich, wo wir vorher gesprochen haben, oder wo ich sage, von mir aus sogar noch im Kennerbereich, es gibt in Deutschland auch den deutschen Spielepreis.
Mhm.
Der wird von Spielern gewählt. Da gibt es also Karten, die man einschicken kann, online teilnehmen kann und wählt damit dieses Spiel. Und da kann ich euch sagen, das ist eigentlich immer ein Kenner- oder Expertenspiel gewesen, seit Jahren schon, weil das genau von den Geeks gewählt wird.
Mhm.
Und das ist auch der Preis, der dorthin gehört. Also und für mich war der in der Vergangenheit immer ein sehr zuverlässiger Preis, weil ich gewusst habe, ich als Kennerspieler, als Expertenspieler, kann dort ungeniert hingreifen.
Mhm.
Man hat es auch eine Ausnahme gegeben, wo ich persönlich anderer Meinung bin, aber ich weiß, dass der große Spielerkreis das Spiel liebt. Ja. Aber in Wahrheit sage ich, dort habe ich schön hingreifen können.
Das heißt, die Listen deckt sich dann auch mit Gameboard Geek?
Board Game Geek? Zu einem gewissen großen Teil schon. Ja.
Weil ich vor kurzem wieder mal so die Top 10 angeschaut und im Endeffekt sind ja die Top 10 fast gleichbleibend die letzten 2-3 Jahre.
Boah, jetzt hast du mich voll erwischt. Ich habe jetzt nicht reingeschaut aktuell.
Das letzte Mal, wie ich geschaut habe, war das immer noch so ziemlich auf 1, ja.
Klar, ja, klar.
Und das fällt natürlich aus dem normalen Pöppelspielmechanismus ja, natürlich ja komplett aus. Ja,
voll komplett aus, genau. Und würde auch tatsächlich auch nicht mehr passen, selbst beim deutschen Spielepreis, weil es ja jetzt nicht mehr 2020-21
wäre. Das heißt, da geht es nicht im Oldtime-High, sondern wirklich jedes Jahr, was aktuell nicht ausgegangen
genau
ist.
Okay. Richtig.
Okay, ja, das ist ja bei Boardgame Geek ja nicht so, weil das ist ja einfach Oldtime-High.
Genau. Du kannst ja wirklich, weil Zwei-Personen-Bereich zum Beispiel ist ja Seven Wonders Duel dermaßen lange oben und auch zu Recht.
Was du jetzt gesagt hast, das finde ich cool. Genau, Zwei-Personen-Spiele. Hm? Die könnten es eigentlich geben, weil es gibt so tolle Zwei-Personen-Spiele und die haben sie durch Corona, waren eigentlich die Zweier-Spiele, die gute Zweier-Spiele sind. Man kann ja viele Spiele zu zweit auch spielen, sind aber lustiger, wenn ein Dritter dabei ist. Aber es gibt ganz viel. Eine Zweier-Spielliste wäre vielleicht eine Idee.
Ja.
Weil es gibt einfach zwei Leute haben, die wollen spielen, finde ich super, nicht nur glotzen oder streiten, sondern spielen. Naja, kann man spielen.
So, also die Jungfamilien ohne Kinder.
Genau,
sind
kann man spielen. Aber es gibt wirklich, und da gibt es wirklich, und die gibt es vermehrt jetzt, finde ich, in letzter Zeit.
Ja.
Also das, glaube ich, spreche ich da richtig.
Da gibt es ja tatsächlich einen Preis, das ist der Dualis. Ja? Und den finde ich sensationell gut.
Dann gibt es aber da bei denen
nein, nicht. Bei der Spiel des Jahres-Jury gibt es nicht. Und da gebe ich dir recht, das wäre zum Beispiel eine richtig gute Kategorie. Ja.
Mhm.
Wie gesagt, Experten braucht man meiner Meinung nach nicht. Aber ja, die Idee mit einem Zwei-Personen-Preis, einem roten Pöppel für einen Zwarer, ja, wundervolle Idee.
Mhm.
Und da halte ich auch die Jury für fähig genug, dass sie genau so einen Preis vergeben.
Mhm.
Ja.
Weil die Zwarer-Leute haben sie ja vermehrt. Es gibt so viel Single-Haushalt mit Freundin oder was weißt du, oder Senioren oder was weiß ich. Aber die nämlich gut sind auch.
Ja, aber auch die Pärchenhaushälter.
Ein Kind gerade nur mit der Mama oder mit der Oma, nur zu zweit können sie das spielen, ja?
Ja, oder sprichst du es an? Also gerade bei mir, wenn ich schaue, meine jungen Kunden, die halt gerade Eltern geworden sind, ja, die haben Kinder daheim mit einem Monat, mit zwei Monaten, mit einem Jahr, mit zwei Jahren, die haben halt nicht mehr diese sozialen Möglichkeiten, dass ich jetzt sage, wir machen da die Viererrunde, ja, und. Die suchen einfach nach Spielen, die für zwei Personen gut geeignet sind.
Genau, gut. Ja? Gut müssen sie auch sein.
Eben.
Mhm.
Und damit ist dieser Zwei-Personen-Preis ja schon wirklich eine tolle Geschichte. Und es sind also auch Pärchen, die also Zwei-Personen-Spiele suchen.
Für Zwei-Personen finde ich super.
Ja, ich habe das als Außenstehende auch ein bisschen mitgekriegt, dass so 3-Plus-Spiele, also für die Anzahl von Personen, die letzten Jahre eigentlich eher vermehrt gekommen sind. Beziehungsweise auch sehr viel, also kompetitiv eigentlich auch ziemlich viel eingeschossen sind. Also erst wie ich zu Gloomhaven gestoßen bin, habe ich wieder mehr kooperative Spiele mitgekriegt. Das ist von meinem Gefühl her erst so die letzten 3 Jahre gekommen. Davor waren das
ist
so.
Kooperativ ist auch vermehrt worden.
Ja.
Ziemlich.
Auch bei dir herinnen sind die kooperativen Seiten da ist ziemlich.
Also der kooperative Trend ist also definitiv zum Sehen.
Genau so auch.
Der ist zum Sehen.
Denn man trifft sie zum Spielen als Freunde. Und kooperativ bin ich ja als Freunde. Also von daher.
Im Normalfall ja.
Naja, da gewisse wenn ich Runden, jetzt so sage. Ne?
Ja. Es gibt da gewisse Runden, wo es vernünftiger ist, wenn man kooperativ
spielt. Ja, eben. Ja. Genau.
Katan hat schon so manche Freundschaft zerbrochen.
Und weil es trotzdem ein Spiel ist. Das ja, ist super. Das Spiel. Da gibt es keine Frage, da fährt der Zug, ob ich. Aber kooperativ wäre ebenfalls eine Liste, die man sagt, das sind rein nur kooperative Spiele.
Ja, und das muss auch, wenn du mich fragst, jetzt nicht einmal einen Pöbel ergeben.
Nein,
ja,
sondern nur so eine Liste.
Genau, das mal könnte eine Empfehlung, eine kooperative Empfehlung sein.
Genau.
Ja? Da gibt es keinen Pöbel mit kooperative Spiele des Jahres, weil sonst hätten wir ja wieder das Dilemma mit das kooperative Kinderspiel und das kooperative Familienspiel und das kooperative Kennerspiel. Aber einen Sonderpreis für das beste kooperative Spiel des Jahres. Und das mag sein, dass es einmal ein Kinderspiel ist, ab 4 Jahren in dem einen Jahr und im anderen Jahr drauf ein Kennerspiel ab 12 Jahren. Und das wäre egal. Ja. Aber so ein mit das war, oder soll es von mir aus sogar in diesen 3 Kategorien eine Empfehlung geben, aber kein Pöppel. Also ich glaube, das wird es übertreiben.
Glaubst du bei dem Pöppel?
Nein, sowieso.
Braucht man den Pöppel überhaupt? Das ist meine andere Sache. Aber der hat mit dem Pöppel hat's angefangen. Das muss ich schon sagen aus meiner Anzeit. Weil der Pöppel war wichtig zu Hase und Igel. Dann hast du das verkauft und hast die Leute reingeholt zum Spielen.
Das ist aber schon ein paar Wochen her, gell?
Ja, 2, glaube ich, oder so.
Ja, 2 Monate vielleicht.
Aber man hat sich schon mit dem Pöppel eigentlich Spieler herangezogen.
Mhm.
Bei den Herangezogenen gibt es aber einen Sammler, der kauft nicht das Spiel, weil es einen Pöppel um hat.
Genau.
Kannst du, glaube ich, auch. Also der beim
Ich habe einen Sammler, der will die Spiele alle mit Pöppel. Der kauft alle Spiele mit Pöppel und ich habe einen Sammler, der wie alle Spiele, die am Preis gewinnen, aber ohne Pöppel.
Mhm. Also darum, das sind so Sachen, aber Pöppel, ja.
Ich weiß
nicht. Genau. Wenn die Empfehlungsliste bekannt geben wird, weiß ich, dass ich den dann sehe und der sagt, mit hast du die Spiele noch da?
Ja, genau. Und ich glaube, ich weiß, wenn du es meinst. Ja.
Genau, also es ist halt so, aber ich habe mir das angeschaut, wie hat es das Kick, dieses amerikanische Spiel des Jahres, habe ich mir doch angeschaut. Mhm. Golden Geek oder wie der das
Golden
nennt.
Geek, ja.
Hast du so?
Ja, ich glaube, ja.
Genau.
Glaub.
Die haben ja so viele Kategorien, dass ich mit dem Schreiben gar nicht zusammengekommen bin. So
ja, ich glaube, die haben auch ungefähr die 100-fache Ausschusswahl an Spielen pro Jahr als wie im europäischen Markt, oder?
Also unwahrscheinlich.
Nein, das würde ich sogar nicht einmal sagen. Ich meine, mittlerweile stimmt es, dass der englischsprachige Markt größer ist und mehr Neuheiten bringt als der deutschsprachige.
Mhm.
Tatsächlich ist der englischsprachige aber erst durch den deutschsprachigen entstanden.
Genau.
Ja, weil nicht umsonst sind es Namen wie Rainer Knizia, Uwe Rosenberg, Stefan Feld, die Brettspielszene prägen. Ja?
Mhm.
Und in Amerika hat man eigentlich hauptsächlich Cosim und Strategiespiele gespielt, nämlich Wargames. Ja? Also Strategiespiele ist jetzt der falsche Begriff sogar wahrscheinlich. Wirklich Wargames, die mit kleinen Marker auf Papierfeldern gespielt worden sind, die also sehr diesen, woher das Spiel eigentlich kommt, weil das Spiel ist entstanden aus einem Strategieteil. Man hat früher militärische Übungen auf Papier gemacht und aus dem sind Strategiespiele entstanden und es waren tatsächlich früher Wargames. Ja? Heute ist es durchaus schon gedreht. Also das, was an englischsprachigen Spielen kommt, ist weitem mehr mittlerweile als wie das Deutsche. Und vieles wird dann ins Deutsche übersetzt. Also früher war es 100% vom Deutsch ins Englische. Mhm. Bin ich schon bei dir. Aber am Ende des Tages würde ich nicht sagen, dass die Auswahl so viel größer ist. Ja, weil der europäische Markt ist vergleichen müssen wir jetzt eigentlich den europäischen Markt mit Amerika. Mhm. Und du hast dann in Europa natürlich auch eine Vielzahl an Preisen, weil da gibt es den fürs Jeu in genau. Frankreich gibt es den Preis, es gibt den portugiesischen Preis. Ja, ja also da haben wir dann auch eine Vielzahl an Preisen und eine Vielzahl an Spielen.
Weil du sagst, einen deutschen Preis gibt es dann einen österreichischen Preis. Gibt es auch. Einen eigenen A.
Ja, in Wien, also von den Wiener.
Der Spielehit.
Ach so, ja, Spielehit.
Der Spielehit.
Jetzt habe ich ihn geschrieben. Ja, genau, sowas gibt es schon. Aber hat es einmal.
Der Spielehit wird immer noch gekrönt und da sind auch tatsächlich echt coole Sachen
rausgekommen. Ja, schon.
Wer zum Beispiel, also es gibt viele Spieler, die kennen Port Royal. Port Royal ist ein Pfisterspiel und ist als Händler der Karibik erschienen seinerzeit und hat mit Händler der Karibik den Spielehit gewonnen in Österreich und ist dadurch erst entdeckt worden vom Pegasus Spieleverlag und Pegasus hat das aufgegriffen und als Port Royal verlegt. War total erfolgreich dieses Spiel und ist es immer noch, weil es kommt jetzt demnächst zum Beispiel die Big Box raus.
Ja? Dass es dann Turniere gibt davon.
Auch, ja. Also sogar Turnierszene. Mhm. Also nein, das ist, darf man sicher nicht vergessen, ist kein Thema, aber es hat dann einfach einen anderen Stellenwert. Ja. Also es gibt sicher ganz, ganz wenige Leute, die in Österreich nach dem Spielehit suchen.
Genau.
Oder anders gesagt, überhaupt wissen, dass der existiert.
Ja.
Das heißt, wir reden wahrscheinlich von 5 Händlern in Wien, die den aktiv betreiben und bewerben und
in dem Umfang. Ja, da darf ich jetzt, wie gesagt, ich habe mir vorher auf die Lippen gewischt, man hört jetzt wahrscheinlich auch. Es sind schon ein bisschen mehr wie die 5. Es sind sogar vielleicht nur 3 in Wien in dem Sinn, aber dafür gibt es im Rest von Österreich auch noch ungefähr 15 andere. Ja, nein, also es ist sicher nicht ganz unbekannt, aber es ist natürlich eine andere Dimension, ob wir über 9 Millionen Österreicher sprechen oder ob wir über 80 Millionen Deutsche sprechen oder über einen 100 Millionen deutschsprachigen Raum. Ja.
Und das sowieso.
Ja.
Wird eigentlich auch, da stimme ich dazu.
Ja. Und ich finde, wir als Österreich, das ist jetzt wieder meine Meinung natürlich, wir als Österreich brauchen da auch keinen eigenen Preis in dem Sinn. Ja, weil ich sage, das, wenn sich Österreich, und Österreich ist gut in solchen Dingen, hervortun will, schafft man es doch auch, ein Jurymitglied zu entsenden in die Spiel des Jahres Jury. Ja. Und damit hätte man den österreichischen Anteil drin, den man sich vielleicht wünschen kann.
Das finde ich gut.
Ja. Ich weiß aus vielen anderen Bereichen, dass Österreich zwar immer der kleine Bruder ist von Deutschland, aber in Wahrheit bei vielen großen Dingen sehr groß mitspielt. Ja. Und das ist, da gibt es diverseste Firmen und Co., wo ich weiß, dass das genauso funktioniert und auch in der Spielewelt weiß ich, dass man als Österreicher sehr weit kommen kann. Ja. Man nehme einen Alexander Pfister, der also wirklich ist ein Österreicher, der sehr renommiert ist, super Spiele macht, den viele Leute kennen beim Namen. Als Person, glaube ich, ist es wirklich physische Personen eher wenige, die ihn kennengelernt haben. Ja. Ich weiß ja, dass man selbst in Linz in der Umgebung einen Spielerautoren haben, den viele schon gelesen haben werden. Ja. Johannes Schmidtauer, König, neueste Produkt von ihrem Rambazamba. Cooles, einfaches Kartenspiel, simpel, cooler Absacker, coole Familienpartie. Und wo ich sage, der hat auch schon einiges verlegt. Also nein, als Österreicher ist man in der Szene genauso gut aufgehoben.
Ja, nein, das gibt es gar nichts.
Also es braucht kein Österreich.
Nein, braucht man nicht. Wir wissen ja selber, was gutes Spiel ist und was nicht.
Grete, wenn du jetzt hinsetzen konntest und sagst, okay, du willst jetzt eine Partie spielen, was würdest du gleich
spielen? Was ich jetzt so gern
was spielen möchte. Ja.
Aber das wird schwierig. Das wird jetzt wirklich schwierig, aber was möchte ich jetzt? Ich habe zwar ein paar Spiele bei ihm da, weil er hat ja offene Spiele, aber mir kann er nicht spielen dabei. Die möchte ich lernen. Und da möchte ich gleich als erstes einmal Santa Monica lernen. Möchte ich lernen? Ja, weil da kann man, habe ich schon gesehen, da kannst du am Strand verkaufen und in der laufenden Straße Cash machen. Ja, was darf ich noch gern lernen? Pariana. Sag mir nur irgendwas. Naja, die Gärten von na, weiter, hilf mir.
Tangaben?
Das Spiel musst du anschauen. Das muss man mal spielen, das möchte ich spielen. Das hat so viel Buntheit drauf und du musst den Garten herrichten von den Japanern und Blumen setzen und Brücken bauen. Also das war so was eh schon, ja, gut ist. Ich bin nicht der große Spieler, aber ich spiele gern alles, ich probiere alles, muss auch nicht gewinnen. Ja, was da ich noch gern? Dann gibt es noch so Spiele, die man auch gut auch zu zweit spielt, ja. Aber ja, jetzt haben wir ein neues gekriegt, das eine da, das Mandala-Spiel da.
Wie heißt Mandala das? Stones.
Mandala Stones. Spielt man natürlich auch besser zu dritt, das, aber das habe ich mal spielen können. Das hat sie auch nicht gekauft, das habe ich dann mitnehmen können und mitspielen können. Gefällt mir gut. Das ist schon ein bisschen mehr taktisches Spiel. Mhm. Weil ich da auch ein bisschen langsamer bin.
Also das heißt, du hast aus der ganzen Halde von den Spielen momentan nicht wirklich ein Spiel, wo du sagst, okay, das ist jetzt das ultimative Spiel, sondern du greifst immer aus 5 oder 10 zurück.
Nein, Robin Hood möchte ich gerne einmal probieren. Zum Beispiel.
Hast du noch nicht probiert?
Nein, leider nicht. Das, ja, wo denn? Wenn Pandemie ist, was kannst du da spielen? Also das ist das Schlimme. Den möchte ich, und das, sobald gespielt werden kann, werde ich das auch probieren, das weiß ich, das möchte ich probieren. Den Tankgarten möchte ich auch probieren, was möchte ich denn noch alles probieren? das E&N habe ich ja schon mal gespielt, das war nicht so schlecht, das hat mir gefallen. Nur was mache ich noch, wenn ich da so, was denn da, was man noch was, wenn ich jetzt eine Runde mache, mache ich noch, ich kann es nicht sagen. Denn Lorenzo ist neu, den möchte ich probieren. Romy und Julia, ich kann man nur zu zweit spielen, möchte ich auch probieren.
Ja, aber da weiß man ja, wie es ausgeht, oder?
Naja, eben, ich hoffe, dass sie finden. Ja, und es gibt ganz viele Spiele. Und auch von den Kinderspielen her gibt es auch einige, die gern spielen möchten.
Wie schaut es denn bei dir aus, Daniel?
Also, die Frage ist für mich auch nicht ganz einfach. Ich kann ich da auch nur kategoriemäßig beantworten. Wo man einfach, dass wir ganz was Wichtiges noch vergessen haben. Wenn es darum geht, welcher Kartenspiel möchte ich jetzt spielen, würde ich tatsächlich zurzeit Artischocken vorschlagen. Ja. Artischocken ist ein neues Amigo-Kartenspiel, einfach sehr cool. Du hast am Anfang 10 Artischocken, die musst du loswerden. Wer als erstes eine Karten hat, vom Nachziehstapel hebt, wo keine Artischocken mehr drinnen sind, hat gewonnen. Simpel, einfach, cool. Ja, gefällt mir total gut. Wäre also mein Kartenspiel, das ich momentan am Tisch legen würde. Drum auch vorher was vergessen, weil eigentlich Spiel des Jahres wäre nur eine coole Kategorie, wenn es Kartenspiel des Jahres gibt.
Tatsächlich eine coole Sache. Finde ich sehr gut.
Nehmen wir mal die Familiengeschichte her, also bleiben wir ein wenig im Thema. Würde tatsächlich aktuell, glaube ich, am ehesten Sagrada am Tisch liegen.
Aha, ja.
Sagrada hat mir einfach getaugt. Mein persönliches Problem ist, dass ich sehr viele Spiele nicht oft spielen kann, sondern ich spiele sie einmal, wenn ich Glück habe, komme ich vielleicht zu 5 Partien und das war's. Ich komme also nicht mehr dazu, irgendwie Spiele auszureizen. Sagrada ist eines der Spiele, wo mir genau das fehlt. Ja, darum ist das jetzt genau das Ding, wo ich sage, würde ich am Tisch legen. Wenn ich frei wählen darf und ohne irgendwie beruflichen Zwang und ohne allem, ich würde sofort Sagrada spielen. Und wenn man dann in den Kenner- und im Expertenbereich gleich miteinander zusammen, da wird es tatsächlich schwierig. Also da habe ich eine Vielfalt an Spielen, die ich mag. Leider geht es mir wieder Grete, ich habe vieles noch nicht kennengelernt, wie Tank Garden leider noch nicht selber spielen können, schon gesehen, aufgebaut, ich weiß, worum es geht, ich kann es schon empfehlen, aber noch nicht selber gespielt und es tut weh, aber es wird bald. Aber was würde ich denn spielen? Das habe ich vorher schon überlegt. Vermutlich nach wie vor Terra Mystica. Es ist 2012 das Spiel und ist eins meiner All-Time-Favorites. Viel Überlegung dabei, kein Glück, keine Karten, keine Würfeln, genau meine Spielkategorie. Also ich glaube, wenn du mich jetzt fragst mit hey, Kenner oder Expertenspiel am Tisch, das du gern spielen möchtest, kriegst du mit hoher Sicherheit Terra Mystica am Tisch gekriegt.
Definitiv, ja.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir das große Kapitel der spannenden Nominierungen und Ähnliches in der Spielbranche durchgenommen und abgehakt, mehr oder weniger. Und sind dann gespannt, was dann wirklich rauskommt und ob sich nicht das eine oder andere doch noch anders ergibt, als was man glaubt.
Kinder kommen zuerst.
Ich glaube, ja, Kinder kommen zuerst aus Recht, aber ich bin mir sogar nicht sicher, ob das nicht nur im Mai passiert, weiß ich jetzt nicht einmal auswendig.
Juni.
Aber die anderen kommen auch noch im Juni. Also Juni. Bevor wir in Urlaub gehen, alle wissen wir noch, was denn im Familienspiel und Kinderspiel. Genau, ja.
Ich habe mir heute das angeschaut und war immer ein bisschen enttäuscht von dem ganzen war früher mal die Präsentation auch schon wesentlich besser. Das muss ich auch sagen. Aber gut, das ist wieder was anderes.
Mhm. Ja, man muss ja dann jedem jetzt ein bisschen einen Corona-Bonus mitgeben. Es hilft nicht.
Es hilft nichts, aber...
Selbst wenn ich den Spieleversum-Verein anschaue, die haben einen recht guten Start hingelegt und Corona-bedingt leider alles ein bisschen. Aber auch Spieleversum wird wieder zurückkommen.
Warten wir ab, nächstes Jahr sind wir dabei. Bis dahin haben wir Corona, was der was, ausgemistet.
Auf alle Fälle zumindest in die Spielewüste geschickt.
Ja. Jawohl, genau. Dort schickt man sie, verstehst. Wir wollen wieder spielen und wieder gescheit spielen.
Ja. Das ist auf alle Fälle was Vernünftiges.
Das ist mein Anliegen. Menschen sollen spielen. Spielen lernt man Freunde kennen. Lernt man kennen, wie schlimm es ist, wenn du verlierst, wenn sie wie ärgert, wie nicht. Oder wie schön es ist, wenn du gewinnst. Also es gehört alles dazu.
Und wie wir heute gelernt haben, wie man sehr oft kooperativ gewinnen kann.
Genau.
Dann sage ich danke.
Gerne.
Ja, danke Michael, dass du da warst.
Danke.
Hat mich sehr gefreut.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentöter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast@drachentöter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.